Montagvormittag. Herr Werner hat gerade den ersten Take des Stöhners schon zerstört. Deshalb Stöhner die zweite. Herr Werner, warum hast du den ersten Stöhner kaputt gemacht?
Ich musste lachen. Das hat sich nur komisch angehört.
Nach 150 Folgen lachst du noch über einen Stöhner?
Ja, wir saßen gerade hier, wir gucken uns an auf FaceTime und wir sagen dann, wie wir immer es schon mal erklärt haben, dass wir mit so einer Atomuhr gleichzeitig den Start drücken auf unseren Aufnahmegeräten. Und irgendwie hat sich das ganz schön lange rausgezogen. Wir beide haben einfach nur so dumm geguckt und deswegen musste ich kurz schmunzeln. Aber ja.
Dumm gucken können wir gut, ne?
Das können wir gut. Was geht da?
So, du willst ein Takeover, du bist heiß, du willst irgendwas, mit den Romantikern übernehmen.
Es wird mal wieder Zeit für ein Social Media Takeover und wir müssen es bei unserem Randkollegen, unser Chef.
Kollegen ist gut, ey.
Unserem Chef Alex Rösner, der hört diesen Podcast nicht, aber der fragt sich immer, wenn sowas passiert, der weiß, dass wir irgendwas gemacht haben. Also der letzte Post auf Social Media, Alex Rösner, hat er das doch angekündigt, dass der Fußballkommentator Wolf Fuß jetzt so irgendwie so unter Vertrag ist bei Ran für diese Bundesligaspiele, die sie haben. Geht mal auf den letzten Post und schreibt herzlichen Glückwunsch. Aber was ist mit Björn Werner? Bitte.
Oh, ey, jetzt willst du die Bromantiker benutzen, um mehr Geld rauszuschinden.
Wir sind in den Vertragsverhandlungen. Leute, ich brauche euch, pass auf, einfach nett sein, herzlichen Glückwunsch, sozusagen, damit, wie heißt der, Wolf Fuß, ne? Wolf Fuß, herzlichen Glückwunsch einfach und dann, aber was ist mit Björn Werner? Kuss, nein, Auge, nein. Und dann, pass auf, und dann Aubergine.
Warum eine Aubergine? Nein, einfach, was ist mit Björn Werner? Hashtag pay the man.
Nein, erstmal gratulieren.
Ja, aber danach, genau. Hashtag pay the man und dann noch eine Aubergine und Hashtag wie bei Kassim Milfhunter. Dann weiß Alex Rüssel überhaupt nicht mehr, was
los ist. Ey, Alex, ihr müsst es wissen, er kriegt das natürlich alles mit, aber er hört diesen Podcast nicht und diese ganzen Insider kriegt er immer aus der RAN-Redaktion oder wir erklären es ihm. Der wird erstmal so sagen, was?
Was ist Milfhunter? Oh Gott.
Okay, das, wie war dein Wochenende?
Jetzt haben wir ja geklärt, dass die Bromantiker dir helfen, den nächsten Vertrag einzucashen.
Warum nicht die Bromantiker nutzen? Die Familie, warum nicht die Familie nutzen? Unterstützen, du machst es ja nicht. Wenn ich nur 50% von dem Vertrag bekomme, was Patrick Gesuma hat bei denen, bin ich glücklich.
Hör mal, ey. Ich will jetzt nicht in Details gehen über Sachen, die du mir vor diesem Podcast erzählt hast, ne? Aber du solltest nicht weinen. Guck mal, jetzt merkt er, jetzt hört er auf, weil er weiß, ich habe ihm an seinem kleinen Schlepphoden, der ja Gott sei Dank, egal.
Okay.
Wir sind ja nicht schon bei der Werbung. Wir haben echt viel zu besprechen. Es ist echt eine Menge und ich merke bei mir in der Vorbereitung auf die Top 5, wie lange ich daran hängen bleibe, an den Videos und dann nochmal guck, besonders bei den Defensive Backs, aber eigentlich bräuchten wir jeden Tag einen Podcast,
Patrick,
das wirklich detailliert zu machen. Ist so.
Ich rufe ihn um 10 Uhr an und sage so, ey, wir müssen den Podcast nach hinten verschieben ein bisschen. Ich bin nicht fertig geworden, weil ich habe echt unterschätzt, was wir letztes Jahr gemacht hatten in dem ersten Lockdown. Haben wir das ja auf YouTube gemacht und dann haben wir doch irgendwie jeden Tag eine Positionsgruppe gemacht. Und da saßen wir aber auch jeden Tag, weil das frisch im Lockdown war, hatten wir so viel Zeit. Und da haben wir echt, ich meine, jetzt haben wir auch gerade einen Lockdown, aber jetzt, keine Ahnung, das war irgendwie, jetzt haben wir beide Kinder zu Hause, ich meine, ich habe meine Schwiegereltern nicht mehr als Unterstützung, also die Kinder rennen die ganze Zeit rum, falls ihr die im Hintergrund hört, es tut mir leid, aber ich kann mich nicht verstecken. Bald habe ich
Hashtag,
ein
anderes Büro. Hashtag New Office.
Ja, so.
Hast du denn da auch so ein verglastes Eckbüro mit Blick auf den Potsdamer Platz und so?
So ein Commissioner-Büro habe ich nicht. Nee, sowas habe ich nicht.
In meinem Commissioner-Büro stehen Kartons und Kühlschränke.
Leute haben es ja schon gesehen, dass ich gerade temporär in einem Gästezimmer bin. Aber das ist einfach eine schlechte Situation für mich, weil ich habe zwei Kinder, die natürlich auch jetzt die ganze Zeit zu Hause sind und auch noch zu Hause bleiben. Weil meine Frau Ende Mai kriegen wir ja das Kind und dann wird noch ein Kind hinzugefügt zu diesem Haushalt und deswegen muss ich ja...
Noch ein Kind hinzugefügt? Wie redest du denn?
Das ist ja, dein also Kind. Zu dieser Familie aufgenommen, keiner kommt, geboren, wie auch immer ihr das sagt.
Da freuen wir uns, ein neues Werner-Familienmitglied.
Ja, aber das habe ich doch schon ganz, ich freue mich richtig.
Diesem Kreis richtig hinzuzufügen, musst
also
du sagen.
Dann machen wir das so. Und deswegen muss ich aber, ich brauche so mein Space, deswegen, ja.
MySpace, ist das ist schon ein bisschen her mit MySpace.
Warst du auf MySpace?
Na, logisch.
Warst du auf Knuddels? Oder warst du dafür zu alt?
War Knuddels? Ey, wer nennt ein Social-Media-Plattform Knuddels?
Aber es gab, in meiner Zeit war das Windows Live Messenger und Knuddels.
Ja. Knuddels, ey.
So, okay, jetzt, Knuddels. Wo fangen wir an? Wir fangen an, Patrick. Wir hatten ja letzte Woche unsere Top 5 Quarterbacks und die Woche davor haben wir ein bisschen was gesagt, dass wir denken, dass die Jets einen neuen Quarterback bekommen. Und rat mal, was direkt am Dienstag, einen Tag nach unserem Podcast aus der letzten Woche passiert. Sam Darnold wird getradet.
Hat Carla Kolumna schon gepostet, auf Instagram sofort rausgeschossen. Brrra! Habe ich sofort... Brrra!
Du bist die, ey. Weil Patrick muss immer so, was? Ich muss erst, ich muss rausschießen. So, aber, guter Move, nicht guter Move, aber warte, ich sag erstmal, was die Jets bekommen haben. Natürlich haben Sam Darnold zu den Panthers getradet und die Panthers geben den Jets einen 2021 6-Runden-Pick und einen 2022 2-Runden- und 4-Runden-Pick. So. Sie haben Teddy Bridgewater das Jahr davor in der Free Agency einen großen Vertrag gegeben. Teddy Bridgewater ist jetzt auch, es wurde ihnen die Permission oder die Erlaubnis gegeben, mit seinem Agenten einen Trade-Partner zu finden. Also richtig. Ich glaube, die Panthers gehen all in eigentlich schon mit Sam Darnold. Aber die haben gesagt, am liebsten würden die natürlich so eine offene Competition haben im Trainingscamp. Ne? Was ja auch gut ist für Sportler. Competition macht einen besser. Aber was denkst du denn dazu?
Ja, Teddy B hat ja vor dieser Saison hat er ja einen nicht so schlechten, jetzt keinen super-duper Vertrag, aber schon, das war schon in der 60-Millionen-Range irgendwie, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, warte, ich guck nochmal genau in Zahlen.
Insofern, es war jetzt nicht crazy money für einen Starter.
Drei Jahre, 63 Millionen.
Guck mal, dann war ich doch gar nicht so schlecht. So, aber finden Sie einen Trade-Partner? Ich glaube schon, aber wird schon sich irgendwo als Backup einordnen müssen, glaube ich. Was mir für ihn persönlich natürlich leid tut. Er ist natürlich einer der Verlierer dieses Trades. Ich habe ja auch gedacht, dass die Panthers vielleicht für Deshaun Watson gehen, aber dazu kommen wir gleich. Der Gewinner dieses Trades ist natürlich Sam Darnold, ne?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, weil und eigentlich die Panthers auch, weil wenn ich das richtig verstehe, übernehmen die Panthers ja sozusagen seine Fifth-Year-Option, oder nicht?
Ja, die kriegen den Rookie-Vertrag und damit können sie sogar noch entscheiden, diese Fifth-Year-Option zu bekommen, weil er ist jetzt er geht in sein viertes Jahr, korrekt? Oder ist sein drittes Jahr? Und wann ist denn die Deadline? Warte, ich überlege gerade, wann war denn die Deadline bei mir für diese Fifth-Year-Option? Oh, das war, bevor du in dein viertes Jahr gegangen bist, glaube ich. Nee, nach deinem viertes Jahr.
Auf jeden Fall kann er seine Karriere neu starten. Und die übernehmen die Fifth-Year-Option.
Er geht in sein drittes Jahr.
Guck mal, geht in sein drittes Jahr erst. Wurde er nicht 17 Quatsch, gedraftet?
Nein. Ja, er geht in sein
17, viertes Jahr. 18, 19, 20.
Er geht in sein viertes Jahr.
In sein viertes Jahr. Ach stimmt, er wurde 18 gedraftet.
18 gedraftet,
ja. Okay, geht in sein viertes Jahr. Das heißt, sie haben für mindestens 2 Jahre haben sie ein Quarterback, der mal, sag ich mal, ein Top-Caliber-Kandidat war, coming out of college, für wenig Geld. Eigentlich ein geiles 2-Jahres-Projekt zu sagen, okay, wir gucken mal, was Sam Darnold richten kann. Deshalb, ich glaube, er ist der Gewinner, Weil du kannst ja, ich habe ja die ganze Statistik gelesen, wo er gerankt ist mit seinem Quarterback-Rating, Win-Rating, alles ganz unten. Aber bei den Jets lief ja auch in den Jahren, in denen er da war,
er war das kleinste Problem. Das ist er wirklich.
Also er sagt, wer hat das nochmal gesagt? Irgendjemand hat das doch gesagt. Bei den Jets war in den letzten Jahren Sam Darnold das kleinste Problem. Irgendeiner hat es tatsächlich auch so ausgedrückt. Er tut mir leid, deshalb freue ich mich für ihn, dass er einen frischen Start bekommt. Ja. Und ich glaube, die Panthers haben in ihm eine smarte, gute und günstige Option bekommen für 2 Jahre. Weil, wie sagst du es immer? Wo ist die Decke? Wo ist der Boden? Ich glaube, dass du hast wenig Risiko mit einem großen Potenzial, wirklich hier jemanden zu finden, der ein Top-Prospect war, als er aus dem College kam, First-Round-Pick, um dann tatsächlich für günstig 2 Jahre durchzustarten und perspektivisch den Mann gefunden zu haben. Ist natürlich auch ein bisschen Risiko, aber wie gesagt, ich glaube, dass die Jets andere Probleme hatten als Sam Darnold.
Bin ich bei dir? Ich habe ja auch letztes Mal gesagt, dass das Beste für Sam Darnold wäre einfach ein Neustart. Das hat er jetzt bekommen oder das bekommt er jetzt. Du kriegst Christian McCaffrey zurück. Ich glaube, er freut sich einfach, da raus zu sein. Ich glaube, sehr viel Druck kommt von seinen Schultern, weil New York ist einfach sehr, sehr anstrengend, ne, wenn es zu den Teams kommt. Die Media-Metropole der Welt. Und da ist halt auch die New York Jets und die New York Giants immer mit drin. Und wenn du da nicht gut spielst, vor allem auf der Quarterback-Position, wirst du zerstört. Du wirst mehr zerstört als woanders in anderen Teams. Und ja, die Jets hatten generell viele Probleme. Er musste durch sehr viel durchgehen. Ich freue mich. Ich glaube, wir haben noch lange nicht alles gesehen, was er hat, also was er kann.
Mann. Björn, der wird 24.
Es tut mir, wie du es gerade gesagt hast, für Teddy B tut es mir echt leid. Ich würde es hoffen für die Panthers-Fans und die Panther-Organisation. Es wäre geil, wenn die in das Trainingscamp gehen mit so einer offenen Competition, weil, boah, das glaubt mir, das wird beide besser machen. Aber ich glaube nicht, dass Teddy B Bock drauf hat, weil die Panthers haben ja gesagt, du darfst dir mit dem Agenten. Kannst du ja einen Trade-Partner finden.
Ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht daran. Ich glaube schon, dass du, wenn du so ein Franchise auch mal zur Ruhe bringen willst und Kontinuität haben willst, entscheide dich für einen.
Das kannst du aber noch nicht machen. Du hast vor einem Jahr Teddy B den Vertrag gegeben und das war schon eine Menge Kohle dafür, dass er ja auch der Ersatzquarterback
war. Ja, aber hey, wenn sie jetzt dem Agenten sagen, hey, darfst du nach einem Trade-Partner gucken, dann weißt du, was das bedeutet. Sam Darnold ist unser Mann.
Du hast auf jeden Fall recht, dass er wahrscheinlich in der Führungsposition ist. Aber wo will denn Teddy B hin? Welches Team wird für ihn das trainen, dass er der Starting Quarterback ist? Er hat ja jetzt immer noch die Advantage, den Vorteil, dass er das System kennt und kann Sam Darnold im Trainingscamp immer noch schlechter aussehen lassen. Und dann sagen sie vielleicht doch, okay, weißt du was? Nee, doch, Teddy B ist unser Mann. Also, keine Ahnung, das ist immer so die Situation. Rennt man in Anführungsstrichen jetzt weg von der Competition? Natürlich, wenn die einen geilen Trade-Partner finden. Ich glaube nicht, dass sie einen geilen Trade-Partner finden, wo er der Starting Quarterback ist, sofort, ne? Keine Ahnung. Oder du gehst rein in die Competition und sagst, was, Sam Darnold soll mir meinen Spot wegnehmen? Ich zeig das denen. Und am Ende ist es so: Der beste Spieler spielt. Das kannst du mir erzählen, was du willst. Ich habe es immer gehasst, wenn Leute gesagt haben, ja, ey, ich bin nur Ersatzspieler, ich bin eigentlich viel besser. Nein, am Ende trotzdem spielt der beste Spieler, weil die Coaches haben auch einen Job zu verlieren. Du guckst gerade nach Landing-Spots, wa? So welche Teams haben, oder was?
Nee, gar nicht.
Keine Ahnung.
Ich bin mir, also eine Competition, glaube ich nicht, wird es da nicht geben. Es gibt ja auch im Front Office von den Panthers gibt's so ein paar alte Jets, ne?
Aber guck mal, das ist eine sehr teure Ersatzoption, Ersatz-Quarterback-Option, ne, Teddy B.
Du kannst nicht.
Die hätten ihn doch schon längst weggetradet, denn, oder schon längst
irgendwas. Ja, aber was kriegst du denn?
Ja, deswegen nichts. Das meine ich ja, du wirst nichts kriegen und deswegen haben die ja gesagt, wir lassen ihn lieber hier und da haben wir eine gute 1A und 1B, falls sich einer von den beiden verletzt.
Wir werden es sehen. Wir werden sehen. Wir haben ihn eben schon genannt. Den anderen Quarterback, den wir auch potenziell als Kandidat für die Panthers als sag ich mal, Trade-Opfer gesehen haben. Er wollte ja weg, Deshaun Watson. Kleines Update, 22 Lawsuits, also es sind jetzt tatsächlich 22, wie nennt man das?
Vorwürfe?
Ja, es sind Lawsuits, ja, sind ja nicht nur Lawsuits, es sind ja jetzt schon
Anzeigen.
Das ist vor Gericht, Anzeigen. So, also. Jetzt hat der, hast du gesehen, dass Rusty Hardin, das ist sein Anwalt, der hat eine Pressekonferenz gehabt, da hat er gefordert, dass jetzt auch mal die ganzen Frauen, die ihn bezichtigen der sexuellen Nötigung, Übergriffes, dass 13 davon jetzt auch mal tatsächlich ihren Namen und ihre Identität veröffentlichen müssen, weil sonst kann er ihn nicht verteidigen. So, und aber in dieser Pressekonferenz hat er gesagt, ja, es gab mit einigen sexuellen Kontakt, aber der war mutually agreed. Und niemals hat Deshaun Watson irgendwas forciert oder seine Position ausgenutzt. Aber als ich gehört habe, dass es, was mich im Nachhinein auch nicht wundert, aber dass es jetzt offiziell auch von seinem Anwalt gekommen ist, dass er sexuelle Interaktion mit einigen dieser Frauen hatte, da habe ich mir gedacht, okay, das war's. Weil jetzt ist natürlich, ich habe ja, weißt du, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, habe ich gesagt, warum, wenn du ein 160 Millionen Dollar Quarterback bist, gehst du auf Instagram und suchst dir da deine Masseurin aus? Hä? So, mit dem, was jetzt sein Anwalt gesagt hat, wird daraus für mich natürlich ein Schuh. War so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? So ein bisschen Treatment und so ein bisschen Booty Call. So, deshalb nicht wirklich smart von Deshaun Watson. So, das heißt nicht, er hat es getan, er hat es nicht getan. Aber das wirft natürlich, das Licht, was auf ihn scheint, wird immer düsterer.
Ja, das ist, wie heißt er? Eine Frau kam schon raus und hat öffentlich vor der Kamera ihr Statement abgegeben. Eine andere hat was vorgelesen. Wir bleiben weiter. Also wir sehen auch nur das, was ihr da draußen seht. Und mehr kann man da gar nicht drüber diskutieren. Wie gesagt, das sind ja alles diese Fakten, was öffentlich ist. Wir kann keine Seite nehmen. Man hofft einfach nur, die Wahrheit kommt ans Licht.
Ja, aber man kann ja auch schon mal sagen, dass wir die Entscheidungen, die Deshaun Watson gefällt hat in diesem Ganzen,
sind... Da waren ein paar dumme Entscheidungen dabei.
Sehr, sehr dumm.
Ja.
Ich sage jetzt mal so, wie es ist. Aber kommen wir mal zu...
Ich komme einfach davon nicht weg, wie viele Masseuren er hatte in den 4 Jahren. Weil ich selber die Erfahrung gemacht habe in diesem Bereich, wie viele man normalerweise hat, wenn man... Das verstehe ich halt nicht.
Ja, aber Björn, das hat er doch, sein Anwalt hat es doch gesagt. Er hatte mit einigen, und sie werden jetzt nicht reingehen in wie oft, mit wem und wie viel, aber das war für ihn eine Möglichkeit, auch ein bisschen.
Ja, genau.
Das ein bisschen, ein bisschen Tinder zu machen.
Ja, das war seine Art von irgendwie Frauen.
Ja, aber das ist bescheuert.
Auf jeden Fall, dadurch sind aber schon. Nike, Beats by Dr. Dre, also sehr viel, eigentlich fast alle großen.
Das sind die zwei großen, sind abgesprungen.
Genau. Alle schon so. Abgesprungen natürlich, weil es deren Marke wehtut, und da sind wir jetzt gerade, Stand heute. Bin mir ziemlich sicher, dass es, ich weiß nicht, Stand jetzt kann ich nicht sehen, egal wie das ausgeht, dass Deshaun Watson, der Starting Quarterback, Day 1 für die Houston Texans, einfach generell, auch wenn er noch auf dem Roster ist, das sind gerade andere wichtigere Dinge, und das wird sich ja noch ziehen.
Das wird sich ziehen, außer es kommt jetzt auf einmal irgendwas ganz Absurdes raus. E-Mail wird aufgedeckt und Busby, der Anwalt von allen, hat sie alle angestiftet und die, ja. So, sowas ganz absurd, aber das wird nicht, bei so vielen Frauen wird es nicht passieren, mit dem, was sein Anwalt schon da offengelegt hat, ist das schon alles sehr fishy und ich sehe es auch nicht, dass er tatsächlich 2021 spielt, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, ich glaube, also.
Aber ja. Weißt du, wer spielen wird? Joey Bosa. Hast du sein Workout gesehen?
Ich habe das mir angeguckt, weil du es hier raufgeschrieben hast oder reingeschrieben hast in den Ablauf und der sieht knusprig aus, wie Kasim das immer sagt.
Das sieht knusprig. Kasim sieht übrigens auch knusprig aus.
Kasim sieht aber übrigens auch sehr knusprig aus. Der hat richtig abgenommen, wo der in Florida da trainiert hat und er sieht richtig, also er sah schon immer gut aus, aber er sieht jetzt richtig, richtig gut aus. Also ich bin echt gespannt. Ich sag dir, ich... Da hat sich natürlich, da siehst du, dass der Kasim noch ein richtiger Competitor ist. Er will nicht nur hier rüberkommen und ein bisschen rumgurken. Der hat sich halt auch intern so, das Feuer ist größer geworden wieder, ne, und gesagt, ich komme rüber und will auch zerstören, ne?
Ja.
Weil normalerweise. Mal,
achso, jetzt bist du ja schon, ich dachte, wir reden über Joey Bosa, aber du bist gleich.
Schau da der Kasim. Aber Joey Bosa, der sieht gut aus. Sehr smooth ist. Weißt du, wo ich sehe, dass er hundertprozentig fit sein wird wieder? Und du hast ja hier reingeschrieben, 6,5 Monate nach seinem Kreuzbandriss.
Ende September war das.
Genau, und er hat ja noch ein bisschen, wie der in seinen Cuts rein und raus geht, wie tief er schon ist. Und das ist ja bei Knieverletzungen normalerweise immer das Problem, deine Range of Motion, dass du, wenn du tief, vor allem als Pass Rusher oder generell tief vor deinen Cuts rauskommst, dass es nicht stabil ist. Und das ist so der, so... Rennen, Joggen, das ist die erste Phase, aber dann aus diesen Cuts so explosiv wieder rauskommen, da weißt du,
sein
da kommst
Knie
du
nicht, beugen kann.
Deswegen,
ne?
Da kommst du sehr weit ran und zu 100% wieder zu sein. Und vor allem, der sieht doch Oberkörper, der hat mit einer Sonnenbrille, hast du gesehen, sah voll komisch aus. Oberkörperfrei, aber so eine Sonnenbrille auf und macht da seine Drills irgendwo auch im Park gefühlt. Sah sehr komisch aus, wo er da trainiert hat. Aber er sieht fit aus, da sollten sich alle 49er-Fans. Und ich freue mich, weil der hat echt in seinem Rookie-Jahr Gas gegeben, ne?
Und er hat ja auch noch ordentlich Zeit. Das heißt, der wird hoffentlich, knock on wood, dass er kein Setback hat, wird wieder am Start sein. Das heißt, darauf freue ich mich. Hast du gesehen dieses Video, wo er so ein Dings über hat, so umgeschnallt mit einem Schlitten hinten dran und dann sprintet? Also, ey, das war vor 10 Jahren, bist du doch nicht nach 6 Monaten oder so, bist du doch nach einer Kreuzbandverletzung, bist du noch so nicht gelaufen.
Nein, ich hab es dir gesagt, heutzutage, wo ich noch aktiv war, das war 2013, 14, 15, die Kreuzbandrisse waren schon so weit und man kam so schnell schon zurück von Kreuzbandrissen. Es ist immer noch sehr, sehr lange, ne? Auch neu, also so 9, 10, 11 Monate. Aber dann früher waren ja, wahrscheinlich in deiner Zeit, warst du nicht vor 12 Monaten zurück.
Und ja, in der Reha. Jetzt kommen die mit, die kommen nach 8, 9 Monaten sind die schon wieder zurück.
Kannst du dich noch an Adrian Peterson erinnern, wo der irgendwie nach 3 Monaten zurückkam oder 4, was auch immer das war? So 3, 4 und hat doch seine 2000-Jahr-Saison danach gehabt. Aber wie gesagt, Adrian Peterson ist auch ein Alien. Heute gibt's für euch HelloFresh, meine Björn Werners Lieblingskochbox. Weil ich sag euch eins, Leute. Ich bin schon lange, lange Kunde. True Story. Weil es einfach so praktisch ist für meine Familie in der Situation, in der wir sind. 4 Kinder. Ich bin leidenschaftlich kein Koch. Meine Frau auch nicht. Heißt, was ist das anstrengende, frische Mahlzeiten zu kochen? Die Rezepte. Abwechslungsreich zu kochen, weil sonst gibt es auch bei uns immer nur das Gleiche. Deswegen wirklich sind wir Fan, die ganze Familie, Fans von HelloFresh, weil du hast über 40 abwechslungsreiche Rezepte. Du kannst immer was Neues aussuchen. Du kannst im Voraus, Wochen im Voraus planen. Hey, aber Real Talk, ihr könnt auch einfach dann irgendwann mal pausieren, wenn ihr sagt, weißt du was, ich habe jetzt 3 Wochen lang gegessen, jetzt habe ich gerade keinen Bock auf Kochen die Woche und dann kannst du einfach pausieren. Wenn du im Urlaub bist, pausieren und natürlich auch jederzeit kündigen, falls ihr nicht glücklich seid, ja. Und ich sage euch eins, ey, wenn ich aussehe wie ein Kochprofi, kann jeder das, weil die Box kommt einfach ran. Du nimmst sie auseinander, die Box, da ist alles schon separiert. Die ganzen Rezeptkarten, wir bestellen meistens immer 4 Tage, eine Mahlzeit pro Tag. für 5 Personen, auch wenn wir 6 sind, aber der Kleinste ist nicht mit. Und das reicht bei uns vollkommen. Dann die Rezeptkarten und die Tüten haben natürlich Matching-Nummern drauf, dass man sofort weiß, was kocht man, was muss man greifen. Einfach easy, Leute. Pass auf, nur im April verfügbar. Die limitierten Taste of Asia Gerichte entführen euch auf eine Reise durch Japan, Korea, Malaysia. Okay, das habe ich noch nicht ausgecheckt, Leute. Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Ja, zum Beispiel die japanische Sakura Bowl mit pinkem Reis, den ihr selber färbt. Oh shit, okay. Das hört sich wieder an, als könnte ich ein Influencer werden im Essbereich, im Kochbereich. Für die ganzen Hörer und Hörerinnen mit dem Code, ist der gleiche Code wie immer, Leute, HFBRO, alles groß geschrieben, das steht einfach für Hello Fresh Bromance, ja, HFBRO, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken, kostenlosen Versand für die erste Box gibt es oben drauf, der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig, alle Infos wie immer in den Shownotes und ja, das war's.
So, bevor wir gleich, wir haben ja noch tief reinzutauchen in unsere Top 5, wir müssen über die Offensive Linemen sprechen, die wir sozusagen eigentlich, die wären letzte Woche dran gewesen, aus Zeitgründen haben wir sie in diese Woche geschoben und dann müssen wir über die Pass Rusher sprechen, über die Linebacker, über die Defensive Backs. Aber bevor wir dazu kommen, ich weiß sonst, die Bromantiker und NFL-Fans werden fragen, warum habt ihr nicht drüber gesprochen? War doch eine große Sache in der Bild-Zeitung überall. Adam Phillips, der ehemalige Defensive Back, hat in South Carolina wohnt er, glaube ich. Mittlerweile sind 6 Leute, ne?
Ja.
6 Leute umgebracht, den Arzt von seinem Papa und seine Frau. Dann noch irgendwie zwei Installateure oder so, die da an der Klimaanlage gearbeitet haben und die Enkelkinder, 9 und 5 oder sowas. Ganz absurd. Und dann sich selbst. Irgendwie sowas ganz, ganz schlimm. Natürlich, das hat die Wellen bis hier drüben gemacht. Jetzt wird sein Hirn untersucht auf CTE. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich habe das gelesen und habe natürlich viele Fragen gleich bekommen. Ja, wegen Gehirnerschütterung. Lass uns doch erstmal abwarten, was die Obduktion sagt. Ist ja auch kein Motiv oder so da draußen. Ne?
Deswegen meine ich, die Nachrichten habe ich auch bekommen. Das ist einfach was Trauriges. Das wurde gleich schon wieder irgendwie so ein bisschen abgelenkt von den Opfern, so, weißt du, was ich meine, weil ja wegen Football und sowas, das
finde ich einfach, auch, das finde ich das Schlimme, dass sofort alle.
Das ist einfach es gibt, was Trauriges. Ja.
Es gibt ja schlimme Menschen, schlechte Menschen in allen Formen und Farben. Wird natürlich ein Riesending draus gemacht, CTE, NFL und keiner redet davon, dass da. So, nein, erstmal, ey, das sind gleich, zwei genau, Kinder. Da wurden 2 Kinder ermordet und mich hat das sehr, sehr geschockt, aber ist was, weil viele dann sagen, ja, was sagt ihr denn dazu? Ja, was willst du denn dazu sagen? Es sind 5, 6 Menschen gestorben, 2 Kinder, da gibt es nicht viel zu sagen. Er hat sich dann selbst das Leben genommen, bin gespannt, was da bei der Obduktion rauskommt, aber egal, was rauskommt, es wird keinen der verstorbenen ändern. Menschen wieder zurückbringen, deshalb scheiße.
So. Wir probieren so viele Nachrichten zu bearbeiten in dem Podcast, aber zu allem kann man auch nicht viel sagen. Also das ist halt, wir probieren unser Bestes, aber ja, weil wir so viele Nachrichten bekommen hatten, weil wirklich das kam. Du merkst halt jetzt, ne, dadurch, dass der Football hier in Deutschland größer wird, dass viele, viele Medien, Agenturen oder Zeitschriften jetzt ja, über alles berichten.
Bild-Zeitung, Promi-Flash, T-Online, überall war das.
Und dann wird es automatisch so, Björn, Patrick, sag mal was dazu. Kann man, was soll mir dazu sagen? Ich finde es dann immer.
Klingelt bei Familie dir hinten erstmal, Telefon?
Ja, das ist, ich bin doch direkt an der Haustür, deswegen hört man das.
Das klingt wie so ein altes Office-Telefon.
Nee, das war
mit Wahlscheibe. Nee, ei, ei, ei. Nun gut, Herr Werner, komm, bist du bereit?
Lass mal die Top 5 Offensive Linemen anfangen, abarbeiten, weil wir haben ein paar Sachen. Wir haben noch ein paar Sachen.
Ja, O-Linemen, ich muss ehrlich sagen, ne? In meinem, wenn ich wirklich nochmal auf die Welt kommen würde, ich wäre vielleicht doch kein Passwasher. Ich wäre vielleicht
ein Offensive Tackle.
Ja, rechte Seite, rechter Tackle.
Warum?
Auf der Runblocker-Seite.
Aber es ist ja auch nicht mehr so. Weil der beste Passrusher sucht sich jetzt meistens immer sozusagen deren linke Seite, also die rechte Seite von der Offensive Line aus, und da hast du auch sehr viel zu tun.
Der beste Passrusher sucht sich aus, wo der schwere Tackle ist und wo die Blindside ist. Wenn du einen Lefty hast, dann bist du der linke Defensive.
Nein, es ist nicht mehr so. Das war immer so, aber es ist nicht mehr so. Jetzt siehst du nur noch eigentlich, also oft, dass die besten Passrusher sagen, weißt du was, ich gehe über den schlechteren Tackle. Meistens ist es der rechte Tackle aus der Offensive-Sicht.
Aber wenn ich denn da bin, oder mein Sohn,
ja?
Björn, ich zoome, ich würde ja meinen Sohn nach dir nennen, so wie du deinen nach mir nennst, Patrick Werner. So, mein Sohn, Björn, ich zoome, würde rechter Tackle spielen. 6'9", 350 Pfund, Maschine.
Wenn mein Sohn Football spielen möchte, werde ich ihn trotzdem als Pass-Rusher, weil er in Deutschland aufwachsen wird, sehr wahrscheinlich, ist seine
sehr wahrscheinlich, Chance. Willst du abhauen oder was? Willst du uns was erzählen jetzt
hier? Meine Frau sagt immer mit in unserem Freundeskreis und von Björn weiß ich nie. Nach 3-5 Jahren hat er immer und die Hummeln im Arsch und will wahrscheinlich wieder irgendwo anders hinziehen. Weil so war das immer, seit ich 16 bin. Alle paar Jahre war ich weg irgendwo anders.
Ja, aber du hast doch jetzt gerade dich gesettelt in Brandenburg.
Ja, nein, ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich das
Chalet,
mache.
Chalet, Berg, meine Frau das Office, was ist los?
Aber du weißt doch nicht, guck mal, meine beiden Töchter haben den amerikanischen Reisepass und wenn die irgendwann abhauen wollen und dann nach Amerika gehen, dann...
Das dauert
ja. Wahrscheinlich, das, ja, das meine ich
bis
ja.
Bis dann
ja,
bist du, hast du ja gar keine Haare mehr, hast einen grauen Bart wie ich, das dauert noch. So, pass auf, lass uns über die Offensive Tackles reden, weil da sind...
Ey, warte, mach mal einen Offensive Liner draus und ich mache einen Pass Rusher. Battle.
Ja, aber soll ich dir was sagen? Ich kann ja... Ich hoffe nur, dass dein Sohn die Knie von Denise bekommt.
Ist so, ich hoffe auch, aber hey.
Und ich werde garantiert kein Kind mehr bekommen.
Aber du darfst niemals vergessen, wo schafft es, diese Werner-Knie hinzubringen? Das musst du erstmal hinkriegen.
Ja, aber stell dir mal vor, die hätten jetzt doch die Knie von deiner Frau.
Ja, aber wir wissen ja nicht, ob die gute Knie hat.
Also Denise kann unfallfrei geradeaus laufen. Bei dir mache ich mir dann manchmal so aus.
Okay, los. Offensive Lineman. Du hast...
Oh, wir fangen bei fünf an. Und ich sag dir... Oh, da sind für mich drei bei... Die ich richtig nice finde.
Ich bin bei dir. Bei mir sind auch drei, vor allem die Top 2. Ich weiß, was interessant ist, dass man viele halt immer gesehen hat schon, weil wir ja College Football kommentieren. Und ich finde es dann immer cool, wenn man jetzt in den Rankings sich da wieder so ein bisschen eintaucht. Oh, warte, den habe ich ja noch gesehen. Boah, ich konnte mich sogar an den erinnern. Weil wir sind ja jetzt nicht von morgens bis abends in der Offseason im College Football unterwegs. Wir probieren ja eher, uns auf die NFL zu fokussieren. Aber eins kann ich sagen, die wären alle noch mehr athletisch, größer, schneller, weiß ich nicht, flexibler. Das macht gar keinen Sinn mehr.
Die laufen eine 5-0 oder 5-1.
So, einer auf der Liste ist genauso schnell, hatte genauso schnelle Zahlen wie ich in den ganzen Three-Cone und L-Drill und all sowas.
Ja. Ist das absurd? Erzähl mal, wer ist deine Nummer 5?
So, meine Nummer 5, da habe ich mir schwer getan, weil da waren mehrere, obwohl meine 5 und meine 3, meine 5 und meine 4, da waren mehrere, die so, hätte es eigentlich je nehmen können, weil ich glaube, da ist der Drop-Off, da kommt es echt drauf an, auf was die Teams stehen. Ne? Bei mir ist es Tevin Jenkins von Oklahoma State, hat rechte Tackle da
gespielt. Der ist deine Nummer 5?
Ja, das ist meine Nummer 5. Okay. Bei meiner Nummer 4 weiß ich auch hundertprozentig, du hast den nicht drin. Hatte keiner. Ich verstehe es nicht. Aber da kommen wir gleich zu. Aber erst meine Nummer 5. 6'5", 317 Pfund, 36 Reps auf der 225. Ey, auch noch ein Ding mit diesen ganzen Pro-Days. Das ist wirklich, und das haben die auch gesagt, die Amerikaner, das schlimmste Jahr, das ist die größte Wundertüte dieser Draft, den es jemals gab. weil du hattest ein abgefucktes Jahr mit Corona, mit der Football-Saison, wo 10.000 Leute ein Opt-out-Jahr hatten, nur die Hälfte, manche haben nur 6 Spiele gespielt, manche haben 12 Spiele gespielt, Trainingsconditions waren unterschiedlich, manche hatten Covid, manche nicht, es gibt kein Scouting-Combine, wo du die richtig kontrollieren kannst, jetzt hast du Pro-Days, ey, das ist ja für viele, sagen wir es mal so, für viele Spieler kann es ein Plus gewesen sein, dass die jetzt dadurch besser dastehen, aber bei vielen zum Beispiel auch, ja, dass sie nicht rauskommen aus dem Combine-Prozess und du hast so diesen Diamanten gefunden, ne? Diesen Athleten. Aber da sind ein paar Jungs dabei, wo ich manchmal denke, wie können die in diesem Jahr in der Top 5 sein? Die würden in jedem normales Jahr niemals Top 5 sein. Weißt du, von der Produktion,
Bei den Pass-Rushern.
Pass auf. Auf jeden Fall, Tevin Jenkins, pass auf, er ist halt, was bei ihnen raussticht, er ist halt nasty und er ist der Finisher. Er hat diese Mentalität von einem Interior Offensive Lineman. Was macht ein Guard und ein Center? Die wollen dich zerfetzen. Die wollen jedes Mal auf dir drauf sein, dich teabaggen. Die wollen jedes Mal rüber über dich rüberrutschen.
Das hast du jetzt.
Ja, doch, ist doch so. Das ist ein, teabaggen. Wir sind doch hier in der Umkleidekabine.
Warum sagst
du so reden die. Das ist das schlimmste Gefühl für einen Defensive Liner, wenn du gepancaked wirst und er rutscht über dich rüber, über den, merkst du, die Wampe kommt schon auf den Face Mask und er rutscht extra über dich rüber. Ich schwör's dir, das ist die Mentalität von manchen Offensive Linemen, richtig und zu geben.
Wurdest du schon mal geteabagged?
Niemals.
Oh Gott, also,
aber Kevin Jenkins, du weißt, was ich meine.
Teabagger.
Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, er hat diese viele Tackles wollen in Space und quick und er will jedes Mal jemanden finishen und zum Boden bringen und das ist natürlich, was viele bei ihm lieben. Hat natürlich dafür aber auch ein paar Schwächen so mit Technik und sowas, wo andere besser waren, aber ey, weißt du was, beim rechten Tackle, ich liebe diese Mentalität von Offensive Linemen, weil ich sehr oft natürlich gegen Offensive Liner spielen musste und ich habe die gehasst, jeden Spielzug.
Die Teabagger?
Ey, ich hab die Tackles gehasst. Normalerweise hast du die Guards, die dich immer wegcleanen wollen, wenn du sozusagen One-on-One hast mit einem Tackle und der kommt von der inneren Seite, der Guard, und hat nichts zu tun und kommt raus und gibt dir einen direkten Shot auf deine Hüfte so unter dem Arm. Wenn du diese Mentalität hast auf der rechten Tackle-Position...
Bei dir ist die Hüfte direkt unterm Arm, da kommen gar keine Rippen mehr. Ne?
Hatte auch spät in der Saison hat er Opt-out gemacht, was sehr lustig war. Hat erst die Saison gestartet, dann hat er irgendwann realisiert und macht sich wahrscheinlich gut. Hat ein Agent gesagt, mach lieber ein Opt-out, ja. Konnte dann mitten in der Saison, konntest du trotzdem einfach sagen, ey, ich bin jetzt fertig. Hat er gemacht, 2019 hat er alle Spiele gestartet. Pass auf, jetzt war 36 Mal die 100 gedrückt mit den langen Armen, mit langen Armen von Offensive Liner, sehr, sehr gut. 32,5 Vertical Jump. Das ist mehr als ich. Ich meine, ich hatte irgendwie so 30,5 oder 31,5 und ist eine 5,01 40 gelaufen. Alles unofficial, Hand gestoppt, trotzdem stabile Zahlen. Erstmal eine 5.
Das ist deine 5? Guck mal, meine 5 ist auf diesen ganzen anderen Draftboards, glaube ich, 2 oder 3. Christian Derisaw von Virginia Tech. Ist meine Nummer 5. Ich kann dir auch sagen, warum. Der ist athletisch gifted wie all diese linken Tackles jetzt. Sind unglaubliche Athleten, Quicks. So ein Typ, der es schafft, eine Two-Technik als Tackle zu reachen. Also ja. Eine Two-Technik ist jemand, der steht gerade direkt auf dem Guard und er schafft es mit seiner Quickness und mit seiner Technik, dem sozusagen sein äußeres Ohr auf die Innenseite dieser Two-Technik zu bringen. Also der ist wirklich sehr, sehr guter linker Tackle. Hat, glaube ich, letztes Jahr gegen Brian Burns, der war doch auch ein First-Round-Pick, hat er sich richtig gut gemacht, auch im letzten Jahr. Hier ist das, warum er für mich der hat alles, was du brauchst, aber das hier
war
ist das...
Freshman, ja. Es war sein Freshman ja bei Virginia Tech, wo er gegen Brian Burns, weil Brian Burns ist
ja auch... genau, stimmt, das war vor 2 Jahren.
Das war sein so, Freshman. Pass auf. Er hat als True Freshman hat er schon gestartet.
Hier ist das, was mir bei ihm Sorgen macht.
Ich weiß auch genau, wo du jetzt hingehst, weil das hatte ich auch, ja.
Und
das
sagen alle. Wenn ich mir... Ich gucke mir ja die Highlights dann an. So und erst ich gucke die Highlights und dann gucke ich mal einen Game-Film, wo du nicht die Highlights siehst, sondern hast du ja manchmal Gamefilm, ja?
nochmal, haben wir letztes Jahr auch gesagt, Leute, ihr könnt auf YouTube gehen, da sind irgendwie richtige Hardcore-Fans, die die Spiele zusammenschneiden ohne Werbung und einfach sozusagen, dann kannst du eingeben, jetzt zum Beispiel, er hat bei Virginia Tech gespielt, dann kannst du Virginia Tech Film Offense gegen Defense, gegen genau, wie auch immer die gespielt haben. Das findest du alles im Internet. Da kannst du stundenlang suchen.
Ja, stundenlang. Er ist 6'4" groß, 314 Pfund, keine Sacks und kein Quarterback-Hit in 2020 erlaubt. Ja. Keinen, nicht ein.
Keinen.
Alles gut, aber hier ist das, was mich ein bisschen Sorgen macht, um ihn ganz nach oben zu packen. Der finisht seine Blocks nicht. Manchmal bleibt er einfach stehen und guckt. So, Second-Level-Blocks, er kommt, Double-Team, Push-Off, zu jemand anders, der rennt weg, bleibt stehen und guckt dann, wo der Running-Back ist. So ein bisschen
ja, pass auf.
Lazy.
Genau.
Und weißt du, was mich ganz wahnsinnig macht, ne? Ist klar, als linker Tackle kommst du damit davon. Aber für mich ist er ein Position-Blocker, kein Power-Blocker. Und wenn du ganz, ganz oben im Draft als Tackle gehen willst, dann musst du ein geiler Position-Blocker sein, muss aber auch ein Run-Blocker sein, muss jemanden aber auch mal short-setten können und aggressiv sein können. Und bei ihm ist selbst die Run-Blocks, vielleicht ist auch die Offense von Virginia Tech, ganz viel Position-Blocking, Positioning und so. Und ihm fehlt so dieses Nasty-Streak, das du brauchst. Weil wenn du in der NFL gegen ein paar richtig gute Five- oder Four-Eye spielst, die hauen, da ist nichts mit Position-Blocks, ne? Ich meine, du hast das gespielt. Die hauen dir die Scheiße aus dem Leib. Deshalb ist er meine Nummer 5.
Nice. Willst du gleich mit der 4 weitermachen? Abwechselnd? Wie immer?
Ja, guck mal. Meine Nummer 4 ist Elijah Vera Tucker von USC. Mm, den mag ich gern.
Ja, also, okay, krass.
Ich mag den gern, weil der ist...
Der ist auch hoch gerankt bei allen. Bei allen.
Ja, bei den meisten ist er, der hat linker Tacker gespielt, aber die projizieren ihn als Guard, weil er kurze Arme hat. Das ist ja auch immer so absurd.
Er sieht aber auch außen wie Guard.
Der hat auch keine langen Arme, aber der ist so, der hat die maximale Dralligkeit. Der ist richtig thick. Und guck mal, 32 Inch Vertical, 5-1 gelaufen, 36 mal die 100. Und der Typ nasty, richtig schön. Der ist wie dieser Garbage Truck in Amerika. Weißt du, die mit diesem... Der bockt dich auf und dann nimmt er dich mit auf eine große Hafenrundfahrt. Den finde ich sehr, sehr geil. Natürlich hat er auch ein paar Flaws. Viele von denen spielen verdammt hoch. Und das kommst du in College, kommst du damit weg, weil du auch manchmal Teams spielst, wo der Passrusher einfach nicht gut ist. Aber ansonsten finde ich den physisch, ich habe mir seinen Pro Day angeguckt, ich glaube, und was für mich interessant wäre, deshalb ist er bei mir auf der 4, der Typ hat Tackle gespielt, aber ist eher ein Guard, aber das ist so ein, der bringt so viel mit zu einem Team, wo du 46 Mann auf dem Game Day Roster hast, wenn Corona mal weg ist, wenn du jemanden hast, der Guard und Tackle spielen kann, ne? Bombe.
Die haben ihn, also, den finde ich sehr, sehr gut. Bei seinem Pro Day Marshall
Yanda genau, von den Ravens.
Das ist wirklich ein guter Vergleich, natürlich krass, weil er All-Time-Pro ist, aber vom Typ her. Aber er wird hundertprozentig Guard spielen. Da sind ein paar andere, wo auch immer Leute dann sagen, haben wir auch letztes Jahr über ein paar Jungs gesagt, die ein bisschen kürzer sind und die haben eigentlich einen verdammt guten Job gemacht als Tackle, ne, im ersten Jahr.
Denk mal, den First-Round-Pick von den die Browns genommen haben. Der war meine Nummer 1. Da haben auch viele gesagt, nee,
das war kurz, nice. Linke Tackle. Und der hat rechte Tackle gespielt bei Alabama. Aber pass auf, weil wir bei Alabama sind. Meine 4 ist Alex Leatherwood. Bei vielen, oder eigentlich allen, so 6., 7., 8. Offensive Lineman, weil er einen richtig schlechten Senior Bowl hatte. Der Senior Bowl für die Leute nochmal ist für die Leute natürlich, die ein Senior sind, also im letzten Jahr im College, weil viele von denen hier sind ja auch Juniors, die ein Jahr früher abhauen. Du kannst ja nach 3 Jahren, nachdem du von der Highschool sozusagen removed bist oder deine Highschool beendet hast, kannst du sozusagen dich deklären, dafür anmelden für den Draft. Aber wenn du ein Senior bist, bist du ja fertig mit deinem College und dann werden die besten Spieler zu einem Senior Bowl eingeladen nach Alabama. Da war er drinne, hatte einen schlechten Senior Bowl, deswegen ist sein Draft-Stock, und das ist ja das immer das Verrückte, ey. Ich bin da durchgegangen. Du kannst alles richtig machen bis zum letzten Spiel deiner Karriere super geil sein. Und dann fangen halt an, wir Wannabe-Experten, die Amerikaner, die Wannabe-Experten, das sind alles Experten, fangen an, alles unter die Lupe zu nehmen. Und auf einmal ist so ein Senior Bowl, da wird gar nichts mehr sozusagen einkalkuliert. Zum Beispiel, was für mich, weil ich es kenne, du hast nicht viel Zeit gehabt. Und Alex Leatherwood, der hat für Alabama gespielt. Der hat National Championship gewonnen. Der war ein paar Wochen später, war der im Senior Bowl. Der hatte eine ganze lange Saison in seinen Knochen. So eine Sachen werden gar nicht berücksichtigt. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt immer, was mich aufregt, weil die ganzen Experten waren in dieser Situation und wissen, wie hart das ist. Da waren andere Jungs, die konnten sich viel, viel länger auf den Senior Bowl vorbereiten, viel länger auf den Pro Day vorbereiten. Wenn du ein gutes College bist, hast du kürzer Zeit, dich vorzubereiten auf diese Unterhosen-Drills beim Combine, ne, bei dem Senior Bowl. Ja, ist ja so, da hat ja jeder eine Unterhose. So, und das sind halt Sachen, die werden immer gar nicht oder gefühlt wenig von den Experten einkalkuliert. Und deswegen kann ich dir immer sagen, egal was wir hier sagen, egal was die Experten sagen, die Teams machen wieso ihr eigenes Research und es wird alles anders kommen. Das kann ich garantieren. Auf jeden Fall ja, Alex Leatherwood, ja. 6'5", 312. Pass auf, und hier war sein Pro Day, eine 4,96. Er ist unter 5 gelaufen mit dieser Size. 34,5 Vertical Jump, brutale, wirklich Explosivkraft. Er ist 9 Feet 10 Inches. Ich bin 9 Feet 7 Inches da gesprungen. Die sind einfach die ganzen Offensive Line, sind alle viel athletischer als ich damals. Unfassbar. Er hatte auch damals als Sophomore in seinem zweiten Jahr rechter Guard gestartet. 15 Spiele 2019 zur linken Tackle, 13 Spiele gestartet. Und dann 2020 auch alle auf der linken Seite. Hat 2 Sacks und 3 Pressures zugelassen in der SEC. Und in der ganzen Saison...
Das ist wichtig in der SEC.
Das ist sehr, sehr wichtig, weil die Competition ist da viel, viel besser als die ganzen anderen Spieler, wo wir gerade drüber reden werden. Er war in der besten Conference und die sind National Champion geworden. Und er war ein großer Bestandteil, warum Mac Jones so viel Zeit da hinten hatte, ne? Und so eine richtig geile Saison gespielt. Er war Outland Trophy Winner. Das geht normalerweise, und das verstehe ich jetzt nicht, deshalb muss ich nochmal nachgucken.
Outland Trophy.
Ja, genau. Das ist normalerweise für den besten Interior Lineman, also Offensive Line, Defensive Lineman, aber er spielt Tackle. Das sind mehrere Tackles, die das schon gewonnen haben, aber die sagen immer wieder, dass es eigentlich für Interior Lineman sind. Also ich verstehe nicht, wer da was geraucht hat, aber hey, er hat es gewonnen. Und ich finde, seine Off-Season sozusagen, also der Senior Bowl, alle sagen, Senior Bowl war nicht gut gegen andere Competition, gegen andere gute Competition. Und ich denke mir so, was, Leute, er hat bei Alabama gespielt, da sieht er die beste Competition jede Woche, in and out gegen die SEC und die klatschen alles weg. Und dann, aber es ist immer wieder dieses, was hat man als letztes gesehen, ne? Das lässt so ein bisschen so Bad Taste in der
Mouth. Aber Björn, ich habe die Outland Trophy immer so verstanden, dass es Interior Linemen immer sozusagen wirklich von Tackle zu Tackle, weil es gibt ja auch Defensive Linemen, die und sogar, ich glaube sogar, ja nee, ja, es gibt kann, stimmt, sogar mal so einen Defensive End, der die Outland Trophy gewonnen hat, aber eigentlich von Tackle
das
zu Tackle.
Das macht halt keinen Sinn, genau. Das macht halt keinen Sinn.
Nee, aber da sind, guck mal, Center Guards, Tackles, nicht. Defensive Tackles haben alle schon mal die Outland Trophy gewonnen. Also,
hat dann Defensive End schon mal gewonnen? Weil ja, normalerweise, siehst du, deswegen macht es gar keinen Sinn.
Ah, das ist schon 100 Jahre her, 76, Ross Browner von Notre Dame.
Für Defensive war der End einzige. Hast du den Ted Stewart, glaube ich, Award, ist für besten Defensive End? Ah, es gibt ja 10.000 Awards. Ja, keine Ahnung warum. Aber ey, das ist trotzdem eine riesen Honor, das zu gewinnen halt, ne? Das ist
der hat doch, ja genau. Und übrigens, bei mir ist, oder es wird bei dir auch einer auf der Liste sein, der hat diesen Award 2019 gewonnen, übrigens.
Genau. Ja.
Aber so, warte mal, wo warst du denn jetzt?
Bei Alex Leatherwood, lass mich kurz beenden. Und
hau raus.
Ein Ding, warum ich sage, und man unterschätzt es immer wieder, es ist Alabama. Alabama produziert Talent, First-Round-Talent, die sich immer gut machen, die erst dieser, weil ein paar andere Jungs sind vor ihm, der Ceiling ist viel, viel höher, die Decke ist viel höher, aber mit ihm
wo ist die Decke?
Pass auf, mit ihm kriegst du ein Plug-and-Play-Starter, wo du dich vertrauen kannst, dass er sehr, sehr viel guten Football schon gespielt hat und gesehen hat. Und verstehst du, was ich meine? In einem System, was sehr gut gecoacht ist von einem Nick Saban. Weil deswegen gehen die ganzen Scouts nach Alabama und da werden wieder, Alter, wie viele First-Round-Picks
werden haben? Ey, Björn, jetzt bin ich genervt, dass ich Darrisaw überhaupt da auf 5 hatte.
Na, pass auf, ist aber egal, weil Christian Darrisaw ist meine 3.
Was?
Ja, deswegen wollte ich gerade sagen.
Soll ich dir was sagen? Für mich ist Leatherwood besser als Derisaw.
Pass auf, das Ding ist, mit Derisaw ist halt, das ist mein Lieblingswort, das werdet ihr heute öfters hören, eine Wundertüte. Weil es ist viel, viel athletischer und sein Ceiling mega geil. Aber du hast genau das angesprochen, was eigentlich auch jeder anspricht. Er ist so athletisch und in der ACC ist er so dominant, dass er faul geworden ist und musste nicht 100% jeden Spiel zu geben, damit er trotzdem keinen Sack zulässt. Und das ist ein Problem, weiß man nicht, wie transition das in die NFL, weil da wirst du gute Spieler. Wird er denn den Switch sozusagen anmachen und realisieren, ich muss es schnell machen?
Und das wage ich zu bezweifeln.
Deswegen, genau, manche machen es und manche machen es nicht. Das ist wie ein Cointoss, ey, wirf eine Münze, das ist 50-50-Chance. Aber natürlich lieben die Leute und die Scouts und die alle, er hat es sehr produktiv, er war lange, er hat ein Spiel in drei Jahren als Starter verpasst. Das ist halt auch sehr, sehr wichtig für einen Offensive Lineman aus dem College. Perfekte Tackle Size. Er hatte nur einen Offer aus der Highschool, das war Virginia Tech. Also er spielt schon, also das ist halt das Ding. Er ist so ein Athlet. Du weißt gar nicht, was du bekommst, hundertprozentig. Deine Nummer 3.
Meine Nummer 3 ist Tevin Jenkins. Deine Nummer 5 war das, ne? Von Oklahoma State.
Hätte ich nicht gedacht, weil ich dachte, weil viele hatten ihn auch so bei 6 und 7 so.
Ja, aber ich sag dir, hier ist das, was ich mache. Und das ist für mich jetzt als Coach, wie ich darauf gucke. Wonach gucke ich?
Red mal weiter. Was mag ich? Ich, ne? Muss nur kurz auf Toilette. Ich höre dir aber zu.
Oh, jetzt höre ich es gleich wieder plätschern im Hintergrund.
Nein, ich mach.
Ja, nun geh. Ich rede über. Oh, shit. Was? Oh, jetzt geht Siri an. Also für mich, Tevin Jenkins, der Offensive Tackle von Oklahoma State, ist für mich meine Nummer 3. Weil er für mich das verkörpert, was ich auf der rechten Seite als Tackle möchte. Er kann auch Guard spielen. Björn hat es gesagt, der spielt mit einer Mean Streak. Der spielt, als wäre er echt scheiße drauf. Und genau so mag ich Offensive Linemen. Große, bärtige, schlecht gelaunte, Motoröl trinkende, reifenfressende Typen, die zu fünft andere Leute gerne vermöbeln. Also im übertragenen Sinne. So, er hat natürlich, der ist thick, also richtig drei. Der hat jetzt keine dünnen Beine. Manchmal haben ja auch die großen Tackles einen großen Oberkörper und Beine sind ein bisschen ein Concern. Aber der ist sowohl oben ist der Drall als auch unten. So, und der spielt mit richtig, richtig Power und auch Körperkontrolle, was ich gesehen habe, als ich mir seinen Gamefilm angeguckt habe, ist, dass er eher ein Waistbender ist und manchmal eher in die Blocks rein sich lehnt, als dass er tatsächlich seine Hüften runterbringt, die Körperwinkel schließt und dann wirklich mit geschlossenen Körperwinkeln explodiert und hält manchmal seine Füße an, ne, weil er mit so viel Knöpf da reinkommt, bumm, aber im Kontakt stoppen seine Füße kurz, aber er spielt halt mit so viel Mean Streak und Power. Oh, ich mag den echt gerne. Und ich glaube, der kann sowohl Guard als auch Tackle spielen. Und ich glaube, dass er in seinem ersten Jahr sofort startet und abliefern wird. Bin ich mir ziemlich sicher. Und auch wieder für mich ein Typ, der ein Swing-Guy ist. Sowohl Guard als auch Tackle spielen kann. Für mich ist das einer, so will ich meinen rechten Tackle.
I like
das ist meine Nummer 3.
Vor allem, wir sind schon über 51 Minuten, wir sind noch nicht mal durch mit der Offensive Line.
So, wir sind schon wieder im Laberlauf-Modus, ne? Das ist unglaublich. Aber ich liebe es, Offensive Linemen anzugucken, evaluieren, habe ich eine Menge Spaß dran. Habe ich übrigens in meinen ersten 3 Jahren, als ich junger Trainer bei der Frankfurt Galaxy war, hatte ich das Glück, unser Offensive Line Coach damals war 20 Jahre in der NFL, war bei den Buffalo Bills in den 4 Super Bowls mit denen. Mit dem habe ich jeden Morgen um 5:30 Offensive Line Videos geguckt. Training vom letzten Tag, 1-on-1 Pass Rush, 9-on-7, alles gefragt. Alle Fragen dieser Welt über Protection, Running Game, Technik. Deshalb irgendwie ist das bei mir hängen geblieben. Aber
hast du auch mal Kicker gecoacht?
Nein. Doch, habe ich. Natürlich. Aber nicht so geile, talentierte wie du. So, deine Nummer 2.
Tut mir leid, dass du es noch nicht hattest. So, deine Nummer 2. Du bist
dran. Wieso
ja, meine Nummer zwei, pass auf. Meine Nummer zwei, weil du, das war jetzt deine drei, ne? Meine Nummer zwei ist Rashawn Slater von Northwestern.
Oh, meine auch. Guck mal.
Ja, ja. Genau, und dann ist Nummer eins automatisch bei uns beiden wahrscheinlich, wie bei jedem eigentlich, Penei Sewell von Oregon.
Aber das war eng.
Du, pass auf.
Enge Kiste.
Ich sag dir, warum es so eng war. Northwestern, Rashawn Slater, 6'4", 305. Er ist ein bisschen leicht, dafür aber mega athletisch. Ist eine 4.88 in der 40 gelaufen, eine 7.48 in den 3-Cone-Drill, 33 Mal die 100 Kilo gedrückt, hat in 2020 nicht gespielt. Er hatte auch dieses Opt-out-Jahr. 2017 alle Spiele, alle 12 Spieler auf der rechten Tackle-Position, 2018 alle 14 Spieler auf der rechten Tackle-Position. Dann rüber zur linken Tackle-Seite, 0 Sacks, ein Quarterback-Hit, 5 Hurries in 787 Snaps. Und in der Conference spielst du gegen gute Spieler, Ohio State spielst du, du spielst gegen Michigan.
Chase Young.
Also, ja, und Chase Young war wahrscheinlich sein bestes Spiel, warum er hochkatapultiert ist hier in dem Draft. Auf dieser, viele haben ihn, es ist eng geworden, wie du es gesagt hast, manche haben ihn noch als Nummer 1, weil Chase Young, könnt ihr euch noch erinnern, 2019 hatte ein Breakout, ja, also ein Breakout, hat jeden dominiert. Und er hat in seinem Spiel, und das habe ich mir angeguckt, der wechselt die Seiten. Chase Young sieht aus, wenn du die Statistik anguckst, er hat ein gutes Spiel, aber nicht, wenn er auf der linken Seite war gegen Rashawn Slater, sondern es war auf der rechten Seite, gegen den rechten Tackle. Heißt, Rashawn Slater hat ein gutes Film, die Statistik sagt es, dass er sehr, sehr gut ist, und dann haust du noch so einen Pro-Day raus. Das ist halt, weißt du, an wen er mich erinnert? Es ist Tristan Wirfs. Und dadurch, dass du letztes Jahr, dass Tristan Wirfs so ein gutes Jahr hatte bei den Tampa Bay Buccaneers, mit diesem ganzen, ey, okay, ein bisschen kleiner, aber mega Athlet, ein bisschen leichter, aber so athletisch. Die haben das bewiesen, oder Tristan Wirfs hat sozusagen einen Rashawn Slater gerade mega geholfen, dass er die 1 oder die Nummer 2 wird, als Offensive Liner off the board.
Vor allem, du hast das Wichtigste gesagt, ich habe mir dann auch nochmal das Ohio State-Spiel angeguckt, weil er hat ja 2020 nicht gespielt. So, und da habe ich gesehen, und Chase Young, ne, den, erstmal musst du dich in gute Position bringen, um überhaupt eine Chance zu haben gegen diesen Speed, den Chase Young hat. Das heißt, er hat diese athletische Fähigkeit, und ist aber nicht nur ein Position-Blocker, weil Chase Young, der kriegt ja nicht nur mit Speed, der kriegt ja auch mit Power. Und Chase Young hat ja, mit Speed.
Pass auf, weil jeder Defense-Event, wenn du es nicht schaffst, den Offensive Liner zu dem Punkt mit dem Speed-Rush zu kommen, was macht man? Ah, scheiß drauf, ich renne durch ihn durch. Aber was er gestoppt hat.
Richtig, also auch als Chase Young von Speed to Power gegangen ist, war nicht zu hoch bei Slater. Und ich glaube auch, dass dieses Jahr Pause gar nicht so schlecht ist. Weil der ist ausgeruht, der hat keine Verletzung, der ist perfekt vorbereitet. So. Deshalb, ich bin mir nicht so sicher, das ist für mich ist es fast 1A, 1B, aber dann spiel ich gleich mal zu meiner 1A. Mhm. Penei Sewell von Oregon, 6 Fuß 5, 330 Pfund. 5,09 auf 40, 30 mal die 100 auf der Bank. Der Typ ist, der ist ja noch richtig jung.
20 Jahre alt. Ey, das ist unfassbar.
Der ist so jung, aber spielt mit richtig Grätzigkeit. Und ist ein Leader in seinem Team, obwohl er noch ein sehr, sehr junger Spieler ist. Athletisch, für mich ist er, bringt er alles, kombiniert er alles. Athletik, die Attitude, Power, Size, den Rahmen, den du haben musst, und der ist explosiv genug. So, jetzt sagt einer, ja, aber dann nur ein 28-Inch Vertical. Springt mal 28 Inches hoch.
Ja, das ist nicht schlecht.
Ich springe an einem guten Tag wahrscheinlich heute 15.
Du,
mit Räuberleiter.
Wie viele schaffen das heutzutage im deutschen Football? Nimm dir die besten Spieler, die Offensive Line und Defensive Line sind, da kommen nicht viele über 25. Die besten.
Nein.
Wir reden jetzt über die besten Spieler, die leicht sind auf der O-Line, D-Line-Position. Aber pass auf, du hast es gerade gesagt. Erzähl erst mal weiter, weil ich habe da noch ein paar Punkte.
Na, erzähl mal. Also er hat, guck mal, 2019 13 Spiele gestartet, als linker Tackle Outland Trophy gewonnen. So, dann hat er ja übrigens der erste, wie sagen wir, palinesische Spieler, der diesen Award gewonnen hat. Also er kommt, ich glaube, seine aus American Samoa. So, und du weißt,
und weißt du, wer die, was, Jungs, die sind cockstrong.
Die American Samoa. Ey, warum klaust du mir jetzt meine Line? Ich wollte gerade sagen,
sorry.
Samoa und Tonga, ey, die Jungs, und Hawaii, die Jungs sind cockstrong und die spielen halt mit dieser Warrior-Mentalität. Ja, ne?
Ist wirklich so.
Auch wenn sie off the field die nettesten Jungs der Welt sind, aber ey, pack den Helm rauf und der Krieg geht los. Und das gefällt mir an ihm. Der hat zwei Onkels, ne? Haben auch in der NFL gespielt. So, also finished blocks. Ey, der Typ ist eine Maschine. Ja, ich glaube, der geht an Nummer 1. Ja, also als erster Tackle geht er vom Board.
Alles, was du gesagt hast, hätte ich auch gesagt. Was noch krass ist, hier dieses PFF-Ranking, was es seit 2014 gibt, für den College-Bereich, wo natürlich viele Statistiken gesammelt werden. Und jeder kriegt immer ein Grade, Offense, Pass Pro, dann in Space, dann Run-Blocking. Der ist der beste Offensive Tackle, seit es PFF gibt im College-Bereich über diese Jahre. Der bestgegradete. Also, weißt du, was ich meine? Und dann, Oregon ist ja so West Coast-Style, viel Screens in Space spielen. Und wenn der da rausgeht, in Space ist und die kleinen Cornerbacks wegballert, es ist nicht so einfach, als Offensive Liner, der so viel wiegt, in Space so einen guten Block zu setzen. Der kommt da raus und es ist unfassbar, was der in Space macht. Und das ist natürlich seine Athletik. Auf Tape sieht er viel athletischer als sein Pro Day. Ne? Man hätte erwartet, ich glaube, das ist so ein Ding, wo Leute mehr erwartet hatten, nachdem er auch ein Opt-out-Jahr hatte und sich auch, wie zum Beispiel Sean Slater, die konnten sich halt viel länger darauf vorbereiten, waren aber trotzdem gute Statistiken, weil er war halt 331 Pfund, ne? Er war halt sehr, sehr schwer.
Und sein Pass-Block-Grade, 91,1, also sein Run-Blocking-Grade ist noch höher.
Pass auf, hier ist es. Ich wollte noch vorhin sagen zu den, das gehen wir wieder zurück, wir haben keine Zeit dafür. Nee, das ist auch meine Nummer 1, aber Sean Slater kann sehr, sehr gut sein, dass jemand ihn über Penei Sewell nimmt, ne? Also es ist wirklich, ich bin gespannt. Apropos, der Draft, alle fragen immer, kommt der Draft? Hast du die ganzen Nachrichten bekommen? Also der Draft wird auf Posimax übertragen.
Korrekt.
Wir haben Einsatzplan bekommen, wir sind angeblich beide dabei, noch keiner hat uns gesprochen, aber wir werden sehr wahrscheinlich dabei sein. Also das, ich weiß gar nicht, wann der ist, an einem Freitag, der 29. April, ne? In 3 Wochen.
Donnerstag Nacht, also Freitagmorgen.
Stimmt. Ist es der 29. oder 30., ey, keine Ahnung. Seid ready.
Es ist der, ich sag's dir gleich, der 29., es ist der 30. morgens, also vom 29. auf den 30., sind wir natürlich am Start. So, jetzt kommen wir aber zu deinen Jungs, ne?
So, und jetzt lass mich gleich anfangen. Ich bin...
Du bist heiß, komm, gib
Gas. Ich konnte es nicht glauben, weil das ist halt, das ist eine sehr, sehr schwache Pass-Rush-Gruppe dieses Jahr, wo du nicht wirklich, und vor allem in diesen Situationen, was wir schon besprochen haben, mit Covid, wie auch immer, du weißt nicht, was du bekommst. Ey, du wirst, das ist, jeder hat irgendwas, also sozusagen diese Aura um sich herum, das ist so ein bisschen... Boom or Bust, also so extrem. Ne? Das ist ja, jeder Pick weiß man nicht, ob er ein All-Pro wird, wie auch immer. Aber wir reden ja jetzt auch, dass normalerweise Top 5 bei Pass-Rushern meistens auch alle Top 5 in der ersten Runde fast schon gehen halt. Ne?
Björn, in dieser, in dem Ranking, was ich gesehen habe, bei mir ist er nicht die Nummer 1, aber überall woanders ist jemand Nummer 1, der in der Saison nicht einen einzigen Sack hat.
Ja, das ist Jason Owe von Penn State. Das ist, den habe ich, auch aus meiner Top 5 raus. Den würde ich auch wegen des Potenzials vielleicht auf 6 stellen oder sowas, weil jetzt kann man ja ganz kurz sagen,
aber fangen wir mal bei 5 an jetzt.
Ja, jetzt müssen wir kurz sagen, warum wir nicht Jason Owe, weil alle Fans und alle Bromantiker sehen ihn ja überall. Ja,
aber da kommen wir doch gleich hin.
Wir hätten ja jetzt gar nicht über ihn gesprochen, weil ich habe ihn nicht in meiner Top 5. Du ja auch nicht.
Oh, doch, deswegen ich habe ihn.
Du hast ihn in der Top 5, na, dann warte ich. Also sagen wir so, in meiner Top 5, ich fange an, pass auf. Nochmal zusammengefasst, es war eine Shitshow, diese Pass-Rush-Klasse. Viele Opt-outs, viele Injury-Concerns, viele nicht produktiv, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, aber Todesathleten dabei wieder. Ne? Da sind Athleten dabei, wie dieser Jason Owe, wo du denkst, was rennen die für Zeiten? Wirst du gleich sagen über Jason Owe, ich fange an bei meiner Nummer 5 von Michigan, Quiddy Pay. Auch einer von diesen nicht sehr erfahren, da haben viele ihn an Nummer 1. Ich war, Ich würde,
was?
Ja, das, ich hör's dir, ich war, du, es gibt ja 10.000 Rankings da draußen. Ihr, alle Leute, da, ihr könnt alle Bromante, ihr könnt jeder ein Ranking hochladen ins Internet. Deswegen muss man sich mehrere angucken, dann hat man so ein bisschen seine Top-Jungs und dann fängst du selber an, halt ein bisschen zu gucken, selber Filme zu gucken. Aber von Michigan, er hat nur 19 College-Starts, aber natürlich in den Starts, was er zeigt, ist er sehr explosiv. Ne? Er ist 6'2", 261 Pfund. Er ist so ein Typ, ihn ein bisschen wehtut eigentlich, er hat diese Short Steps. Verstehst du, was ich meine? Er hat nicht diese, so diese geschmeidigen Pass-Rush-Steps, sondern er ist eher so wie so ein, wenn er seine Hüfte dreht, dann hat er so choppy Legs. Bum, 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 bum. Und es ist normalerweise im Pass-Rush ist das alles, ich werde es erklären, im Pass-Rush ist das alles weniger Steps, aber schneller zum Punkt kommen. Verstehst du, was ich meine? Und das mit Bend in den Hüften, Flexibilität, Technik. Aber er ist halt, aber trotzdem hat er einen High Motor, was so viele an ihm mögen. Und er ist eine 4-5-2 gerannt mit 261 Pfund, 36 Mal die 100 gedrückt, war ein Team-Captain bei Michigan im Junior-Jahr. Also dieses Jahr hatte er, nicht Junior-Jahr, im 2020 hat er nur zwei Spiele, nicht zwei Spiele, er hat zwei Spiele verpasst, das wollte ich sagen. Er hat zwei Spiele verpasst und hat viel gestartet. Das war nicht so produktiv, wegen halt dieses Opt-out-Jahr. Und du kannst dich erinnern, oder ihr könnt euch erinnern, dass die Big Ten ja sehr spät angefangen hat. Heißt, du kannst gar nicht viele Spiele angucken in dieser Big Ten von diesem Jahr, auch wenn die gespielt haben. Weil das wurde immer nach hinten gepusht, dann, nee, ihr spielt doch nicht, ja doch, jetzt spielt ihr. Das ist natürlich auch unfair den Jungs gegenüber ein bisschen. Deswegen ist alles sehr, sehr viel so Hype gerade, ne, in dieser Pass-Rush-Positionsgruppe. Aber bei den Starts, wo er gespielt hat, war er trotzdem ein guter Spieler. Wie gesagt, ist es eine schwache Pass-Rush-Gruppe, deswegen habe ich ja nach 5. So, du guckst schon.
So, bei mir ist die 5 Azeez Ojulari von Georgia. Hier ist meine Evaluation. Undersized Two-Point Stance Rusher in der NFL. Also wahrscheinlich. Genau. Kein Hand in the Dirt, also nicht Hand auf dem Boden, gibt Kapelle, sondern eher ein Outside Linebacker. 6'2", 1,88, so groß wie ich, das ist verdammt klein. Das ist verdammt klein. Hat aber lange Arme, 4,66 Speed, hat beim Pro Day nicht wirklich die Wurst vom Teller gerissen, war okay. Hatte 8,5 Sacks aber und 4 Forced Fumble. Das heißt, der hatte Produktion in der Georgia spielt ja in der SEC, ne?
Ja.
So, das heißt, das ist gut, aber für mich ist er auf gar keinen Fall ein Tag 1 Spieler, weil wenn du dieser Two-Point-Stance-Pass-Rusher bist, dann musst du einfach ein Freak-Athlet sein. Deshalb ist er meine 5. Hat aber wenigstens mit 8,5 Sacks hat er Produktion. Meine Nummer 4 ist deine 5. Quiddy Pay von Michigan, der ja echt ein Powerhouse
auch
ist.
Auch für mich kein Tag 1. Also ich dachte auch nicht.
Auch kein Tag 1.
Ich denke, wenn es hochkommt, sind meine ersten 3 drin und davon kommt noch ein Defensive Tackle. Also ich glaube nicht, dass wir viele Passrusher in der ersten Runde sehen. Weil wir sind jetzt in einer Passrush-Gruppe.
Pass auf, für mich Quiddy Pay, Tag 2 Kandidat, zweite, dritte Runde. Rotational Pass Rusher, guter Special Teamer, der vielleicht mal in einem guten Jahr Double-Digit-Sacks vielleicht mal in der NFL bekommt, wenn er sich weiterentwickelt, aber kein Tag-1-Mann. So, das sind meine 5 und meine 4. Wer ist deine 4?
Ja, meine 4 ist Azeez Ojulari, den du gerade hattest.
Also, genau, also einmal umgedrückt.
Hast aber alles dazu gesagt. Pro Day war, hat nicht diese Athletic Traits, die die anderen auf seiner Position haben, warum halt andere Spieler so viel Hype kriegen. Ist vielleicht sogar manchmal ein bisschen unfair, aber es geht ja immer gegen die direkte Competition, wenn du gedraftet wirst. Ne? Ja, aber produktiv.
Wer ist deine 3?
Und der beste 3-4 Outside Linebacker. Es gibt nicht viele von denen, die sehr, sehr gut sind in diesem Draft. 3-4 Outside Linebacker Pass Rusher, weil wir haben ja die Pass Rusher reingeworfen. Meine Nummer 3 ist von Miami, Gregory Rousseau, wie man das ausspricht, hundertprozentig. Ich glaube, das hatten die so. Rousseau, der ist 6'6", 266 Pfund, hat bei Miami gespielt, hat letztes Jahr nicht gespielt, hat eigentlich nur ein Jahr aber Tape. Das war sein Redshirt Freshman-Jahr, hatte aber 16 Sacks und 19,5 Tackle for Loss. Und das ist halt das Ding, wo ich sage, er ist produktiv. Ich habe mir angeguckt, er ist mega athletisch, rennt eine 4-7, hatte nur ein 30-Inch Vertical, wo man auch ein bisschen mehr erhofft hatte, nachdem er halt das Opt-out-Jahr gemacht hat. Das sind halt, die Experten sagen, hat er richtig gearbeitet oder ist das so einer von diesen Spielern, der, ja ey, weißt du was, ich war produktiv im College, ich muss mir nicht den Arsch aufreißen, um jetzt auch da im Pro Day gut auszusehen. Das ist halt, was so ein bisschen rumgeht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich das Tape gesehen habe, er ist kein Defensive End, er ist gelistet als Edge Rusher, ist er aber nicht. Er ist in 3-4, diese 4-Eye-5er-Technik, er ist so dieses Arik Armstead, Solomon Thomas Körpergröße und auch Position, ne? So Dreier-Technik im Sub-Package, wenn die im Pass-Rush-Down sind, ist ja so die Drei-Technik. Der ist so slippy, du siehst halt, es ist alles mit seiner Athletik und seinem High-Motor, aber bis zum Ende von der Pfeife spielt er, bis zum Snap spielt er hart und dadurch kriegt er sehr viele von den 16 Sacks. Du hast aber nur ein Jahr an Game-Film, hast aber eine Menge, weil du kriegst nicht einfach so 16 Sacks als Freshman in der ACC.
War der nicht die Nummer 2 hinter Chase Young letztes Jahr?
Ja, ich hatte 13,5 Sacks und war Nummer 1 mit Jadarian Clowney. Also 16 ist eine Menge Sacks im Land. So, und das als Freshman heißt das auch ein bisschen, du kriegst einen großen Athlet, der ist slippy, der war produktiv, aber hast nur ein Jahr, wo du halt Film angucken kannst. Erstmal Nummer 3. Weil ich denke, da wird jemand eine Chance nehmen, weil da kannst du noch sehr, sehr viel machen.
So, jetzt guck mal, jetzt kommt meine Nummer 3. Meine Nummer 3 ist bei dir rausgeflogen und ist bei ganz vielen die Nummer 1. Jason Away von Penn State. So, pass auf, ich habe geschrieben, der Typ ist gefährlich als Draftpick. Und ich sag dir warum, um es in deinen Worten zu sagen. Hoher Boden, niedrige Decke. So. Riesenpotenzial, 6 Fuß 5, 200, also 1,95, 1,96, knapp 120, 118 Kilo und ist beim Pro Day 4,36 gelaufen?
Ja, ist das ein Freak-Athlete.
Was?
Nenne ich nur seine 40, weil die anderen Zahlen sind auch ganz schön stabil, ey.
Ja, der hat 34,5 Inch Vertical, über 11 Fuß weit gesprungen, 21 mal die 100 mit diesen langen Armen, 3-Cone-Drill unter 7. So, also das Problem ist, kein Sack in 2020. So, als Freshman.
Das ist ein Riesenproblem.
Das ist ein Riesenproblem.
Er hatte 7 Spiele in 2020.
7 Spiele. Letztes Jahr, als er Redshirt Freshman war, hatte er 5 Sacks und 2 Forced Fumbles in 13 Spielen als Rotational Player. Das ist natürlich, er hatte 38 Sacks, 6,5 for Loss. Der Typ ist ein Freak-Athlet, ne? Also müssen wir nicht drüber reden. Aber was mir natürlich Sorgen macht, ist, wenn du so ein Freak-Athlet bist, warum übersetzt sich das nicht in Produktion? Und das ist das, wo ich ein Problem habe, weil der ist sehr roh, der hat ja nur 1,5 Jahre Highschool-Football gespielt und ist dann ans College gegangen. Das heißt, der ist noch
ein Basketballspieler,
im Football. Genau. Ja, genau. Der ist halt noch extrem jung. Der ist fast wie ein europäischer Spieler, der rüberkommt ans College direkt. Weil der hat einfach wenig Spielzeit bekommen. Aber du kannst halt Glück haben und du hast den nächsten Superstar-Pass-Rusher gedraftet, weil er einfach physisch schon ein Freak ist. Oder du kriegst halt das, was er gezeigt hat. Er ist ein Athlet, aber er ist halt kein Passwasher.
Also Leute haben ihn in den Mock-Drafts so, also Top 15, Top 2. Ich kann das nicht sehen, weil auch bei den Top-Athleten, die haben Pass-Sacks. Weil du, wie du es gesagt hast, Passwasher zu sein, ist nicht immer, wer ist der Schnellste, sondern wer kommt an da hinten beim Quarterback. Und wenn du nicht mal einen Sack hattest in 7 Spielen, auch wenn es ein shitty Jahr war mit der Situation, verstehe ich. Aber kein Sack zu haben in 7 Spielen, und dann so einen Hype zu bekommen, weil du so ein Athlet bist, kann ich nicht nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich war noch nie dieser Athlet. Mir hat das nie geholfen. Ich bin immer noch dieser Oldschool. Ey, man muss auch zeigen, so ein bisschen produktiv sein, hart arbeiten. Aber hey, wenn der Hype ihn da hochkatapultiert in die erste Runde, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für jeden Spieler, der gedraftet wird generell. Aber ich kann es, also. Der war gut.
Ich glaube trotzdem, er wird am Tag eins gehen.
Einer wird eine Chance nehmen, weiß ich auch, aber ich konnte es nicht machen. Meine Nummer 2 ist, da habe ich einen Defensive Tackle drin, Christian Barmore von Alabama. Den haben wir im National Championship gespielt, die mit uns die Nacht durchgemacht haben. Hatte 9,5 Tackle for Loss, 8 Quarterback Sacks, also Defensive Tackle, war irgendwie Zweiter in der SEC. In der SEC mit 8 Sacks. 6'4", 310 Pfund von Alabama. 4,93 in der 40. 4,93 in der 40. Es ist verdammt schnell für so einen großen Typen. Und du hast es gesehen in seinem Game, wie quick der sein kann im Pass Rush. Und weil wir ja Top Pass Rusher machen, und man muss den Vergleich natürlich auch ziehen zwischen Defensive Tackle und Edge Rusher. Ich mag den. Ich denke, der wird wahrscheinlich trotzdem, da werden ein paar Jungs, die wir gerade aufgelistet haben, früher als Christian Barmer gehen, weil man natürlich noch das anders evaluiert, Edge Rusher zu Defensive Tackle. Aber wenn man jetzt einfach, wir machen hier eine Top 5, finde ich ihn eigentlich als einer der Besten hier auf dieser Liste. Und was Leute halt sagen, was ein bisschen negativ bei ihm ist, dass er in manchen Spielen nicht da ist, nicht existiert. Aber, ey, der hat bei Alabama gespielt, National Champion, war ein wichtiger Bestandteil in den Spielen, was ich gesehen habe und von was wir kommentiert haben, National Championship Spiel, wenn da so ein Monster durch die Mitte kommt und so quick ist und deine Offensive Guards auseinander nimmt und die haben gegen Ohio State gespielt, ne? Also, nee, Clemson oder Ohio State, welches waren das? Das war Ohio State. Die haben Justin Fields zerstört, genau. Ey, da haben die... Na, also, das ist ein First-Round-Pick für mich. Der ist der Nummer 1 Defensive Tackle auf jeden Fall, sagt jeder. Okay. Erst mit dieser Derrick Brown von Auburn, von letzten Jahr. Kannst du dich noch an Derrick Brown erinnern?
Ja, er ist nicht... Sehr ähnlich. Ja, obwohl ja, doch, oh, schon ähnlich. Aber vom Körpertyp ist er anders, ne? Er sieht auch so ein bisschen chubby aus, ne?
Aber der ist weit, der hat extra small, so Schmiedium-Jersey an.
Schmiedium?
Schmiedium, damit er das an den Seiten, kennst du, an der Achse des Trikots, da kommt richtig so ein bisschen, überlappt das so ein bisschen raus, so die Haut, weißt du?
So, darf ich jetzt meine Nummer 2 erzählen?
Ja, erzähl mal.
Meine Nummer 2 ist Jalen Phillips von Miami. Ich sag dir auch warum. 6 Fuß 6, 1,98, 1,99, 260 Pfund. 4,56 Speed. 36 Inch Vertical. Das heißt, der Typ ist Speed, Quicks auch. 4,13 Short Shuttle Zeit. 7,013 Cone. Wow. Und dann die Production. Krass. 15,5 Tackles for Loss. Und 8 Sacks. Das ist, und hat eine Interception gefangen. Der Typ bringt eigentlich alles mit. Und auch die Size. Also der sieht aus wie ein 4-3 Defensive End. Der bringt alles mit für die erste Runde. Außer, jetzt kommt's. So, war bei UCLA eigentlich, hatte da eine Knöchelverletzung, dann eine Gehirnerschütterung, dann hatte er 2018 hatte er nochmal ein hartes Jahr mit Injuries, Handgelenksverletzung.
Durch einen Unfall.
Durch einen Unfall mit seinem Roller. Mit seinem
Roller, ja.
Genau, dann noch eine Concussion in dem Jahr, hatte nur 4 Spiele gespielt und dann hat UCLA announced, dass er retired von Football.
Weil ich war so, okay, interessant. Das war eine interessante Story. Er hatte 3 Gehirnerschütterungen. Bei UCLA gibt es eine Regel, wenn du 3 Gehirnerschütterungen hast, bist du automatisch medical retired. Damit hat er, erstmal eine Nummer 1. Erstmal eine Nummer 1, wenn wir einfach nur basieren von Talent und Produktion und wen mag ich. Aber das mit den 3 Gehirnerschütterungen wird ihn, glaube ich, sehr, sehr wehtun im Draft. Du hast alles gesagt, produktiv, er hatte 15,5 Tackle for Loss, alles in 10 Spielen. Und er kam ja in diesem Jahr nach Miami, hat nur ein Jahr bei Miami gespielt. Er hat 2 Jahre, 23 Monate lang hat er kein Football gespielt. Er ist dann zum Junior College gegangen, hat irgendwie Musik studiert, hat dann bei seinem Vater irgendwie gearbeitet, bis er realisiert hat, okay, ey, das ist nichts für mich. Ich habe noch vor kurzem, weiß nicht, in vollen Stadien gespielt und jetzt muss ich hier arbeiten oder bin am Junior College. Somit hat er, und die Teams, und wie Stanford war das erste College, was sich dann bei ihm gemeldet hatte. Also er war ja ein Top-Recruit aus der Highschool. Die haben ihn weiter sozusagen gefolgt und ihn geschrieben, ey, willst du nicht mal zurückkommen? Miami hat es dann geschafft mit Manny Diaz, der D-Line-Coach, den kenne ich sogar auch noch, hat ihn dann zurückgeholt und guck mal an, was für eine Comeback-Story halt, ne? Das ist unfassbar.
Das ist eine heftige.
Aber er ist mega, er ist wirklich, er ist nice. Er hat die Size, er war produktiv, er ist athletisch, er hat es auch gezeigt beim Pro Day, ist ein echt geiler Pass-Rusher und in dieser schwachen Klasse für mich, einfach so vom Talent her, Nummer eins, aber ich glaube, er wird nicht der Erste sein, der vom Bord geht wegen seiner Gehirnerschütterung.
Und guck mal, das ist der Grund, warum er, eigentlich müsste er die Eins sein, ne? Weil er die Produktion passt,
Size, und auch nur ein Speed. Aber auch nur ein Jahr Produktion leider dadurch, ne? Das ist auch wieder,
richtig.
Aber es sind alle anderen ja auch, das ist ja das Verrückte.
Aber die Injury-Geschichte und dann medically retired und raus und hab die Liebe zum Spiel verloren, dann wieder zurück, das hat mir so ein bisschen Sorgen gemacht, deshalb ist meine Nummer Eins Plug-and-Play-Guy. Sofort, ey, den kannst du reinstecken und er wird sofort, kann starten und funktioniert.
Echt, ja?
Weil, und der wird, was? Den kannst du reinstecken und der wird starten. Oh Gott, ey, wirklich jetzt? Oh, Werner, ey.
Sag das, was ist mit dir?
Ja, aber wir sind ja doch beim Football. So, guck mal, weißt du was? Für mich ist meine Nummer Eins Christian Barmore. Wenn du sicher sein willst im Draft, dass du Produktion auf jeden Fall bekommst, nimm ihn. 6'4", 310, wir haben es gehört, 8 Sacks, der kann in einer 4-Down-Defense, spielt er dir eine 3-Technik, spielt gut gegen den Lauf, echt Double-Team, Splitten, gibt dir guten Pass-Rush und mit seiner Athletik, ne, 4'9", 3'40", kann er auch diese 4-Eye in einer 3-4 spielen. So, das heißt, für mich ist der Typ, ist der meine Nummer 1, weil die anderen haben für mich zu viele Fragezeichen, aber diese Klasse ist schon sehr, sehr fraglich. Kommen wir zur nächsten.
Für alle, die den Podcast hören, aber noch nie den Draft angeschaut haben, vertraut mir. Guckt ihn euch an. Es macht eine Menge Spaß, weil du weißt nicht, was mit dem nächsten Pick passiert. Und auch wenn du nicht der Fan von einem anderen Team bist oder wie auch immer, es macht einfach Spaß, das mitzuverfolgen. Weil es ist, du siehst die Emotionen von diesen Jungs, wenn sie gepickt werden. Wenn sie nicht gepickt werden, sind die Kameras trotzdem drauf. Der Draft soll ja in Cleveland stattfinden, da sollen Leute eingeladen sein. Ich bin mal gespannt, weil letztes Jahr hatten wir es ja alles virtuell. War auch nicht schlecht, haben die echt gut haben die Situation echt gut gelöst, ne, die NFL. Aber komm, ey, wir müssen uns da jetzt ranhalten. Wir haben jetzt über zwei Positionsgruppen. Wir müssen uns ranhalten, Patrick, du Laberlauch. So, Top Linebacker. Da gibt es eine ganz klare Nummer 1 und 2 für mich, aber ich fange an einfach. Nummer 5, Nick Bolton von Missouri. Undersized, 5'11", 237.
5'11"?
5'11", ja, so wie man es hier sagt. War der SEC, also in der besten Conference, hat 2019 und 2020 hatte die meisten Tackles. 100 Tackles und 95 jeweils. War das Herz dieser Defense bei Missouri. Missouri, wie gesagt, er ist kein Powerhouse gewesen, aber wenn die Teams gegen Missouri gespielt haben, war Nick Bolton wahrscheinlich am Ball und hat den Tackle gemacht. 24 mal die 100 Kilo gedrückt, eine 4-6 gelaufen, 32 Vertical Jump, 9 Feet, 7 Inches, Broad Jump. Und das ist das, was ihn wehgetan hat, weil die ganzen anderen Kollegen auf der Liste alles Freak-Athletes sind. Ja? Die Linebacker-Gruppe war schon wieder, wie gesagt, alle. Es ist nicht mehr okay, normale, durchschnittliche Pro-Days zu haben, weil immer jetzt eine Handvoll, wenn wir über die Top-Prospects sprechen, erst ein bisschen undersized und sogar unter dem Durchschnitt von der Top 5 jetzt in diesen ganzen Measurements, ne, vom Pro Day. Richtig produktiv. Ich denke nicht, er ist in der ersten Runde. Er wird so zweite, dritte Runde sein. Da sind sehr, sehr viele. Ich mochte zum Beispiel auch Pete Werner von Ohio State. Der ist auch bei manchen 5, 6. Bei manchen war er irgendwie 18. Also da sind viele, viele Linebacker, die auf dem gleichen Niveau sind. Und ich glaube, bei den Top 3 setze ich es komplett ab bei mir. Aber wer ist deine 5?
Nick Bolton mag ich auch sehr gerne.
Harter Spieler, der tackelt. Ja, boah.
Den mag ich sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass der wird eine sehr produktive NFL-Karriere haben, bin ich mir ziemlich sicher. Meine Nummer 5 ist Jabril Cox von LSU, 6'3", 232. Ja, und ich sag dir auch warum, weil der ist für mich. Kannst du dich noch erinnern, letztes Jahr haben die Panthers Jeremy Chin gedraftet von Southern Illinois, diesen großen Safety. So Hybrid für mich Safety ist
ja.
genau diesen Hybriden, und Jabril Cox ist noch die größere Version davon. Guck mal, der kam ja von North Dakota State, wo er irgendwie 3 Jahre hintereinander den FCS-Title gewonnen hat. So, dann ist er ja in seinem letzten Jahr tatsächlich erst zu LSU gekommen. Der war ja in North Dakota State.
Genau.
Ja, So, und guck mal.
Das habe ich auch, die Story. Ich liebe die Story, weil er hat gesagt, ey, ich habe auf dem Level gespielt. Ich will jetzt von North Dakota State zu LSU und dann da produktiv zu sein, unfassbar. Das ist wie, du kommst aus der dritten Bundesliga hoch in die erste Bundesliga zu
und lieferst
Dortmund und lieferst ab. Also
so, im ersten Jahr. 58 Tackle, 6 for loss, 5 Pass Breakups und auch noch 3 Interceptions und 1 für einen Score. Und wenn du dir den anguckst, ne, der ist wie ein Safety, der Linebacker spielt. Er ist unglaublich in Space. Ne?
Er ist meine 6. So. Ich habe Nick Bolton gerade über ihn gesetzt, einfach weil er
produktiver war. Ja, ich habe auch überlegt, soll ich ihn da reinpacken? Aber in dem modernen Spiel der NFL ist er genau das, was du brauchst. Guck dir die Titans an. Ne? Pitts, brauchst du ein Einhorn, der gegen Pitts spielt. Naja gut, du brauchst einfach mal einen Jabril Cox, der in Space richtig gut ist. Ansonsten, der ihn size-mäßig auch annähernd matchen kann. Ansonsten kriegst du es nicht hin. Annähernd. Ich sage bewusst annähernd. Aber für mich eine geile Story.
Kann das nicht.
Nein, aber für mich eine geile Story. Für mich so der zweite, der Sub-Linebacker neben dem Thumper ist in der NFL in Jabril Cox, der Tight Ends, Running Backs covern kann und in Zone auch mal gegen einen Slot-Receiver spielen kann. Deshalb meine Nummer 5. Pass auf, meine Nummer.
Warte mal dazu. Ich finde einfach die Story so geil, als Competitor zu sagen, weißt du was, ich beweise es allen nochmal, dass ich auch nochmal ganz oben mitspielen kann. Ey, das ist geil.
Wer ist denn Nummer 4? Nummer 4 ist deine Nummer 5, Nick Bolton von Mizzou. Wie gesagt, du hast alles gesagt, der war Butkus Award Finalist, nicht umsonst. Ne, 95 Tackles, 7,5 for loss. Ey, wenn ich mir ihn angucke, Sideline to Sideline, Downhill, in der geraden Linie, Inside-Out laufen für die Backhip. Genauso will ich meinen Mike Linebacker haben. Ja, ist undersized, aber thick, klein. Wird auf jeden Fall, ist ein Three-Down-Linebacker und wird in den Special Teams auch noch was bekommen. Der wird auch ein guter, produktiver Starter, bin ich mir sicher. So, wer ist deine Nummer 3?
Meine Nummer 4.
Ach, deine 4.
Ist Jamin Davis von Kentucky. Sehr, sehr unerfahren. Hat ein Breakout-Jahr gehabt. Davor war er ein Rollspieler. Aber letztes Jahr war ein Breakout-Jahr. 6'3", 234. Also auch richtig gute Size für einen Linebacker. 42-Inch Vertical Jump. Warte, 11, extra für euch da draußen, 11 Feet Broad Jump, also ich weiß nicht, was es übersetzt ist, ich sag nur, es ist verdammt weit, also diese beiden
Sprungfeste. Über 3 Meter
ich,
oder
aus, nicht? Aus dem Stand, ich sag euch, das zeigt einfach, wie explosiv dieser junge Mann ist. Dann ist er eine 4-4 in der 40 Grad mit 6-3 und 234 Pfund. 89 Tackles, 1 Sack, 1 Force Fumble mit 3 Interception. Ey, der geht gerade durch seine. Er hatte auch wieder nur ein Jahr, ne? Ein Breakout-Jahr. Und dann hat er diesen Pro-Day gehabt und dadurch ist er halt, boom, hochgeschossen in den Draftboards. Ist halt, wie viele in diesem Draft, wie viele in den anderen Rankings. Unerfahren, aber pack ihn ins richtige System mit einem richtigen Coaching. Und das kann was werden. Weil er ein mega Athlet ist mit der Size.
Das ist deine Nummer 3?
Meine Nummer 3. Ich bin ein Riesenfan von Zaven Collins von Tulsa. Weil wir haben ihn sogar, ich weiß nicht, ob das erste Spiel war, letztes Jahr hatten wir Tulsa. Oder zweites Spiel. Irgendein Spiel hatten wir Tulsa, eine große Schule gegen Tulsa. Und der Typ, lights out. Ey, der ist überall. Der ist Passwasher auf einmal, dann ist er der Middle-Linebacker, dann ist er der Sam-Linebacker, der ist überall auf dem Feld, hat unfassbare, er ist riesengroß, 6'4", 259 Pfund, ja, das ist Defensive-End-Größe in der NFL, spielt aber Linebacker, ist eine 4'6'7 gerannt, 35 ins Vertical, über 10 Feet Broadjump, 19 Reps auf mit 100 Kilo, ist okay, aber wie er spielt mit diesem Chip on his shoulder, wie nennt man das? Das ist einfach, er war immer underrated, Leute haben ihn immer.
Er war ein Quarterback in der Highschool, ne?
Deswegen, er hat auch nur ein Offer bekommen, ne? Er ist aus Oklahoma, Tulsa ist in Oklahoma, eine Stunde da vom Campus entfernt hat er gelebt, hat irgendwie so kleinere Schulen bekommen und dann hat Tulsa geoffert, hat er gesagt, ich nehme Tulsa, bevor ich das verliere. Ey, und ist einfach durchgestartet da. Ich mag Zaven Collins unfassbar, in 8 Spielen 54 Tackles, 4 Sacks, 2 Forced Fumble, 4 Interceptions. Das ist ein Playmaker. Das ist ein absoluter Playmaker. Ich kann mich sogar noch erinnern, wo wir ein Spiel kommentiert haben. Weil da kennen wir die alle noch gar nicht. Verstehst du, was ich meine? Wir kennen die da alle nicht. Und wenn man sich daran erinnert, wenn man ein Spiel sich angeguckt hat, ein komplettes Spiel, und da sticht jemand so extrem raus, das ist halt immer lustig, wenn wir jetzt im Nachhinein denn die Namen sehen, ne? Weil ich hatte keine Ahnung, dass der da jetzt so ein krasser auf dem Draftboard so hoch gerankt ist. Das ist meine Nummer 3 von Tosa. I like him.
Okay, meine Nummer 3 ist auch Saban Collins. Du hast alles gesagt. Er hat den Chuck Benarek Award gewonnen für Nation's Best Defender. So. wenn du dir anguckst, was der spielt, mich erinnert der ein bisschen an, wie heißt der nochmal? Heißt der Michael Barr? Der mit der 55 von
Anthony Barr.
Von Minnesota. So ein großer Outside Linebacker.
Ist genau der gleiche Typ, ja.
Der Typ kann Pass rushen, aber ist auch in Space nicht schlecht. Hatte einen 96 Yard Game Winner gegen Tulane in Overtime, ne? In Pick 6. In Overtime. Der Typ ist smart. Meine Nummer 3. Riesengroßer, size-mäßig und auch Leadership. Deshalb ist der meine Nummer 3. Meine Nummer 2 ist Owusu Koramoa.
Spitzname Jock.
Jock von Notre Dame.
Ey, ist auch meine Nummer 2.
11 Tackles for Loss, 3 Force Fumble, 62 Tackles, 1,5 Sacks, eine Interception. Der Typ ist wie Patrick Queen letztes Jahr. Ja. Undersized Space Linebacker, Mörder explosiv. Guck mal, ist beim Pro Day ist er glaube ich nicht die 40 Yards gelaufen, sondern ist nur gesprungen, 36 Yards. Ja, 36 Yards in bin Vertical.
Ich auch gesprungen.
Ja, ja, 415 Shuttle, 68 3 Cone. Der Typ ist ist ein guter Blitzer.
Du sagst einfach nur so, er hatte eine 6-8-1 3-Cone-Drill. Auch für die Leute, die sich auskennen.
Das ist Safety. Safety und Cornerback. Safety Side.
Ich sag dir, wir reden gleich über ein paar gute Cornerbacks und Safeties. Und da, der hat eine bessere Zeit gehabt als die in diesem Drill.
Ja, deshalb, er ist meine Nummer 2. Wie gesagt,
meine auch.
Du in Space brauchst. Er ist undersized. Der ist nicht groß, ne?
Er ist nicht so groß wie jetzt zum Beispiel die Nummer 1, wie Saven Collins. Aber in der normalen Welt ist er jetzt nicht so anders als für Linebacker.
Nein, der ist 6 Fuß 1 und einen halben. Das ist, ja. Der ist genauso groß wie ich. 1,87. 100,
Nick Bolton ist anders heißt.
221 Pfund ist nicht mal 100 Kilo. Er ist schon Space Linebacker, ne?
Ja, er hat auch dieses Jahr 2020 den Butkus für den besten Linebacker gewonnen. Und jetzt lass jetzt hundertprozentig auch deine Nummer 1 denn kommen. Micah Parsons von Penn State. Der hat in 2019, also das Jahr davor, weil er hat das 2020-Jahr, hat er auch diesen Opt-out gemacht. Davor hat er den Butkus, glaube ich, gewonnen. Ne?
Wir haben ihn noch gesehen.
Ey, brutal. Also mit Abstand, der wird 100%ig ein Top 10 Pick, außer da kommt jetzt was Verrücktes mit seinem Charakter raus. Er ist 6'3, 246, ist eine 4'3'9 gelaufen, 19 Mal die 100 Kilo gedrückt, 34 Inch Vertical, auch über 10 Feet und 6 Inches gesprungen. Sein L-Drill einfach auch eine 6,89 und sein Pro-Shuttle eine 4'4. 2019 109 Tackles, 5 Quarterback Sacks, 4 Forced Fumble. In der Highschool hat er auch, war ein Athlet, hat Running Back in seinem Seniorjahr gespielt. Und davor war ein Defensive End. Der ist mit Abstand der beste Linebacker in diesem Draft und der wird sehr früh gehen. Weil wir haben ihn öfters sogar gesehen.
Weißt du, was heftig ist? Der ist ein geiler Blitzer. Ey, vom zweiten Level Blitze, der hat mich erinnert an Devin White dieses Jahr. Auch ein krasser Blitzer, hatte auch Double-Digit Sacks als Linebacker doch bei den Bucks. Der wird sicherlich die Nummer 1 sein, ist auch mit Abstand der Top-Linebacker. Da sind wir uns ja mal ausnahmsweise mal einig, Herr Werner. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Defensive Backs. So. Und da sind, das ist jetzt ein bisschen gemein, wir haben jetzt Cornerbacks und Safeties zusammengeschmissen. Auf meiner Liste sind nur Cornerbacks. Nein, sag ich gleich.
Und ein Cornerback, aber der ist für mich so, halt wird eher ein Nickelback. Lass mich anfangen, weil das ist ja deine Position. Ich sag, das machst schnell und du bist der Laberlau. Meine Nummer 5, ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hattest, Asante Samuel von Florida State Junior.
Das ist der Sohn von Asante Samuel Senior, auch, war auch so ein dünnes Gerät.
Genau, und war aber sehr erfolgreich in der NFL. Aber ich glaube, er wird durch seine Size und alles eher so Nickelback halt, ne, der dritte Corner. Ich glaube auch nicht, dass er First-Round-Talent ist, aber 15, 180 Pfund, er ist halt sehr leicht, aber da war wirklich ein Video, was dann gezeigt hat, wie tough der ist. Kannst du dich noch an AJ Dillon erinnern?
Ja, habe ich gesehen. Wie sein Vater.
Der nimmt der ihn die Beine weg, aber hat keine Angst. Viele Cornerbacks, die viel, viel größer sind, trauen sich nicht, einen AJ Dillon zu tackeln, wenn er wie
Derrick sein wieder Papa. Umrennt. Ich habe gesehen, wie sein Papa live, weil Asante Samuel hat ja bei den Cleveland Browns gespielt.
Ja.
Oder war das bei den Browns oder bei den Eagles? Bei den
Teams. Der hat auch bei den Eagles. Ich kenne ihn aus den Eagles-Zeiten.
Das war bei den Eagles. Da haben wir gegen Jacksonville gespielt in der Preseason. Da hat der Mercedes Lewis die Lichter ausgeknipst. Dieses dünne Ding, und der sah wirklich aus wie ein Schluck Wasser, ne? Hat dem riesen Titan so die Lichter ausgeknipst. Der ist nicht in meinen Top 5, ist er nicht drin. Meine 5 ist Eric Stokes von Georgia. Den haben wir gesehen. Der war ein Sprinter an der University of Georgia. Und der damalige Defense-Koordinator, der ihn sozusagen rekrutiert hat, war Mel Tucker. Der war mal DB-Coach und Defense-Koordinator bei den Browns. Den kann ich mir noch sehr, sehr gut erinnern.
Du kennst Mel Tucker?
Ja.
Weil der war ja Headcoach bei Colorado, wo wir ein paar Jungs hatten und dann oder haben. Und jetzt ist er bei
Guter Michigan Typ. State. Guter
ja.
Typ.
Der ist ja gedippt, ey. Kennst du die Story? Er war ein Jahr Headcoach bei Colorado, hat die ganze Zeit gesagt, ey, ich bleib hier. Da war dann so der Buzz, dass er den einen Job nimmt bei Michigan State. Nein, ich bleib hier. 2 Tage später haben die einen fetten Vertrag gegeben. Er war weg, Alter, nach einem Jahr bei Colorado.
Schön mit Ö. So, aber pass auf, worauf ich hinaus wollte, der hat ihn damals, als er Defense-Koordinator war, hat ihn gesehen bei so einem Track-Meet, wo er 10.39 gelaufen ist. Da bist du übrigens deutscher Meister, glaube ich, hier in Deutschland, ne? Wenn du 10.39 auf 100 läufst. So, und 100, die 200 Meter hat er auch noch zerstört. So, hat aus ihm einen Defensive Back gemacht und der Typ bringt athletisch alles mit, was du brauchst. Ne? 6 Fuß 1, 1,85 195 Pfund, ist beim Pro Day 4,25 und 4,28 gelaufen. Ja, ich weiß, es ist unofficial, aber ey, bitte, lass es dann eine 4,35 sein, Laser, das ist verdammt, verdammt schnell. 38,5 Inch Vertical, er ist kein Run-Defender, aber soll ich dir was sagen, wenn ich jemanden habe mit so viel Speed, ne, und Coverage Skills, dann ist das genau das, was ich brauche. Ich brauche keinen Heavy Hitter. Ich brauche jemanden, der one-on-one den besten Receiver rausnimmt. Ich glaube, da wird man ein solider Cornerback in der NFL, weil er hat Size, Speed for Days, athletisch. Der wird am zweiten Tag gehen.
Machen wir gleich weiter, weil ich glaube, die 1 bis 4 habe ich 100% so wie du.
So, meine 4 ist Caleb Farley von Virginia Tech.
Okay.
War Opt-out 2020 und hatte Injuries. Sein Breakout-Jahr war 2019. War mal ein Quarterback in North Carolina in der High School und hat gehofft, dass er als Quarterback bei den Hokies dann mal spielt. Wurde zum Receiver. Dann hat er eine Knieverletzung am ersten Tag vom Training. Dann wurde er in die Defense gesteckt. Und hey, was soll ich sagen? Als Redshirt Freshman gleich 12 aus 13 Spielen gestartet, 36 Tackle, 2 Interceptions. So, und wie gesagt, sein Breakout war dann 2019, wo er echt gut gespielt hat. Ne? 20 Tackles, 4 Interceptions. Und dann kam wieder eine Verletzung und dann Opt-out 2020. So, der hat Size und Speed, weil es auch 6 Fuß 2, 1,88. Das ist genau diese Cornerback-Size, die du haben willst. 6 Fuß 2 ist eine geile Größe. Ich bin, was mein Concern ist seine Injury-Geschichten.
Ja, und er hatte gerade eine Rücken-OP.
Rücken-OP vor, ja.
Genau, da sollte irgendwas an einer Bandscheibe, muss irgendwas removed werden. Also das ist natürlich, warum er gerade richtig runtergeht, ne? Im Draftball wegen seiner Injury-History und war ja gerade frisch nicht jetzt in diesem Moment, aber vor ein paar Wochen oder sowas, weiß ich nicht mehr, hat er die OP bekommen. Und da war ich natürlich.
Aber weißt du, was der natürlich hat? Der Typ kann für 6 Fuß 2, 1,88 ist ein großer Corner. Du musst wirklich.
Ja, wenn er gesund ist, erst mal Nummer 3.
Okay, du musst wirklich ein guter Athlet sein, so der mit geschlossenen Körperwinkel spielt bei 1,88, weil sein Plant and Drive, ne, Quickness aus dem Backpedal, das ist seine große Stärke. Ich bin mal gespannt, für mich auch ein Tag 2 Corner.
Pass auf, bei mir ist meine Nummer 4, erst meine Nummer 3, meine Nummer 4 ist Greg Newsom, der zweite von Northwestern. Gleiche Situation, aber er hat nicht die gleiche Größe, er ist 6 Fuß, 1,92, auch mega schnell, 4,38, 40, 40-inch Vertical. Ey, wenn du über die 40 gehst, weißt du, du bist sehr athletisch. Hier, pass auf, 6,94 L-Drill. Könnt ihr euch noch erinnern, wo wir gerade gesagt haben, dass ein paar Linebacker irgendwie 6,8 haben? Und eine 6,9 ist eigentlich schon sehr, sehr schnell für einen Defensive Back. Ne? Er hat aber genau das gleiche Problem. Er hat auch viele Verletzungen. Ne? Das sind irgendwie so diese ganzen Fragezeichen mit den Verletzungen. Noch keine Saison durchgespielt, hatte aber in 2020 9 Breakups, 1 Interception in 6 Spielen. Ist auch so richtig nass. Er ist ein nasty Cornerback. Warst du nasty? Warst du so... Nope. Also, nicht,
ich weiß nicht, was nasty. Ist ein nasty Cornerback?
Nasty ist auch in your face Cornerback und ganze Zeit Hände rein, so Jalen Ramsey Style. Jalen Ramsey ist Trash Talken, Hände rein, Man Coverage.
Ja, da gibt's da gibt's
und da dominieren.
Da gibt's aber noch da gibt's da noch einen, der noch nastier ist.
Oh, da gibt's noch.
Für mich ist Greg Newsom die Nummer 3 bei mir. Mhm. Du hast ihn beschrieben. Injuries sind natürlich für mich ein Concern.
Ja, auch für alle NFL-Scouts da draußen. Ich glaub mir, Injuries, boah, wenn du nicht schaffst, gesund zu bleiben in deiner College-Karriere, hast du meistens direkt Probleme im Draft.
Richtig. Aber 4,38 Speed und 40-inch Vertical ist natürlich was sexy ist für jeden. Für jeden Defensive Coordinator, das ist das, was du haben willst.
Deine 2 denn, ne?
Oh, jetzt. Und da für mich sind, nee, bis Greg Newsom sind das für mich, ich glaube tatsächlich Tag 2. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, oh, okay, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, also, dass Greg Newsom am ersten Tag
geht. Hier ist das Problem. Viele Positionsgruppen haben nicht so viele Top-Spieler. Heißt, irgendjemand muss ja gepickt werden. Deswegen denke ich, das wären Leute, die eigentlich normalerweise in normalen Jahren am Tag 2 gedraftet werden.
Das kann sein. Die
in der ersten Runde rutschen. Weil du
das
hast einfach sein. Nicht, du hast nicht tiefe, keine Ahnung. Ist
aber pass mal auf, dann lass uns doch mal zu, die Top 2 gehen am Tag 1. Wir haben beide gesehen. Und beide sind die Söhne von ehemaligen NFL-Spielern. Guck mal, in dem, was wir gerade besprochen haben, sind jetzt schon, das ist schon der dritte Sohn eines Spielers. Asante Samuel, J.C. Horn ist der Sohn von Joe Horn und Patrick Surtain, der Sohn von Patrick Surtain Senior. Ja. Aber meine Nummer 2...
2042 haben wir noch einen weiteren Sohn. In der NFL. Oh.
Patrick Werner.
So, deine Nummer 2.
Pass auf, meine Nummer 2, wir haben ihn gesehen von South Carolina, J.C. Horn, Sohn vom ehemaligen NFL-Receiver Joe Horn. Der auch interessant, ne? Wir haben ihn spielen sehen, dann habt ihr, als sie Will Muschamp gefeuert haben, den Headcoach, ist er rausgeoptet, ne? Hat er gesagt, okay, wenn Coach Muschamp raus ist, bin ich auch raus. Aber 3-Year Starter, 6 Fuß 1, 205 Pfund, geiles Size und der Typ ist echt, der ist nasty. Kannst du dich noch erinnern, wie oft hat der Der hatte ganz schön verdammt viele Holding und Holding ja, Penalties. Kannst du dich noch erinnern?
Das hab ich mir aufgeschrieben. In 7 Spielen hat er 5 Illegal Contacts, weil er so nasty ist. Aber weißt du was? Ich liebe das.
Der spielt aber nicht ängstlich. Und das ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist für einen Corner. Du darfst nicht ängstlich spielen. Und der Knabe spielt nicht ängstlich. Der kann in jedem Coverage-Scheme spielen. Ob es nun Man-Zone ist, ich gehe mit auf die andere Seite in Motion. Und guck mal, 4.39 Speed, 41-inch Vertical. Tu dir das mal rein. Und 19 Reps auf der Bank. Alter,
das ist eine Menge.
Was?
Ey, das ist eine Menge. Komm mal weg. Das ist echt eine Menge. Und was du gerade gesagt hast, er spielt nicht ängstlich und du willst diesen Cornerback in der ersten Runde draften, wo du weißt, oder vor allem auch, die beiden können Top 15 gehen halt, ne? Also glaube ich, die werden sehr, sehr früh gedraftet, weil die haben keine Angst, du kannst die auf die Insel packen. Haben wir immer wieder erklärt, was ist die Insel? So, und die spielen Press-Man-Coverage, den kannst du 1-1 da draußen lassen, gegen die Nummer 1, pass auf, Lowest Completion Percentage zugelassen in der SEC.
In der SEC, richtig, das wollte ich sagen.
Das ist verdammt gut. Das ist verdammt
aber,
gut.
Sag.
240 Snaps in Press-Man-Coverage über die letzten 2 Jahre und es ist Zweiter. Und unsere Nummer 1 ist in dem auch Nummer 1 in der Kategorie.
Ja, pass auf, hier ist das, warum ich ihn an 2 habe und nicht an 1. Weil sein Playing-Style passt natürlich zu College-Football. Ne? Solange der Ball nicht in der Luft ist, kannst du downfield Kontakt machen. Das wird in der NFL nicht hinhauen.
Ja, das wird er schon. Der wird das rausnehmen.
Ja, das wird für ihn, glaub mir, das ist nicht so einfach. Dieser Transfer als Corner zu, okay, ich kann downfield meine Hände ranbringen zu, jetzt darf ich nicht mehr. Und er ist eh schon in NCAA-Roots, ist er schon grabby. Aber die Nummer 1 für mich, Patrick Surtain von Alabama. Alter Schwede, das ist sein Papa 2.0. Sein Papa war dreimaliger Pro Bowler. 6'2", 1,88, 208 Pfund, 4,42 Speed. Aus dem Stadion rausgesprungen, fast 40-inch Vertical. 18 Reps auf der Bank. Was ist bitte mit den Cornerbacks los?
Wie hast du
Was sind
gemacht?
Das bitte für Freaks? Ja, als ich das erste Mal getestet habe, habe ich garantiert keine 18 mal die 100 gedrückt. hatte ich irgendwie 7, aber später in meiner Karriere war mein Maximum, habe ich meine Jersey-Nummer gebencht. Das war das Allerhöchste, was ich die 100 gedrückt habe, 17. Jetzt schaffe ich mit Izume-Schulter nach Corona, ich sehe aus wie ein Sack Schrauben, jetzt schaffe ich gar nichts mehr.
Das trainierst du ja auch die ganze Zeit. Ich habe 25 im Combine geschafft, was Durchschnitt ist für Defensive Linemen. Da waren andere Defensive Linemen, die wir besprochen haben, die haben nur 19 Mal geschafft. Genauso viel wie Cornerbacks.
Das ist krass.
Also das ist schon verdammt stark von den beiden hier. JC Horn und Patrick Surtain, ne? Das sind schon die Zahlen. Aber ich würde jetzt bestimmt, wie viel denkst du, schaffe ich jetzt?
14, 15?
Ja, ich würde auch sagen, 15 schaffe ich. Ich mache Sätze mit meinen letzten 2 Sätze, 10 immer 100. Ich
glaub, ja, aber das, ey, wir sind jetzt bei 1,45 und du erzählst uns, was du hier gemacht hast. Ich sag dir eins, pass auf, Patrick Surtain, weißt du, was ich an dem mag? Nicht nur seine physischen Attribute, sondern, dass er geduldig ist. Wenn du dir sein Tape anguckst, ja, der ist ein bisschen hoch in Transition, also in Übergängen von Shuffle zu Paddle, Paddle zu Turn and Run, aber das sind Kleinigkeiten. Aber die Geduld, der hat Geduld. Du brauchst Geduld, wenn du Press-Man spielst, brauchst du eine Menge Geduld und du brauchst geile Antizipation und Augendisziplin, die hat er auch. Ey, der spielt so smart, spielt den tiefen Ball gut. Für mich ist der auf jeden Fall der Nummer 1 Corner und gegen den Lauf, ey, I don't sweat it, I come and tackle you. Also für mich ganz klar die Nummer 1, auch wenn JC Horn auch ein geiler Corner ist, aber ich glaube, der wird so ein paar Adjustment-Probleme zum NFL-Game haben. Aber die beiden gehen an Tag Nummer 1.
So, meiner ist natürlich auch Nummer 1, Patrick Surtain, der zweite, 3 Jahre Start an SEC, Mann, das ist schon schwer zu machen. Und dann wurde er Defensive Player of the Year in der SEC. Und was ich gerade gesagt habe, 277 Snaps im Press-Man-Coverage über die letzten 2 Jahre, das ist das meiste, also mehr als JC Horn. Und das zeigt dir einfach, in der SEC, wo du die besten Receiver hast, guck mal, wer alles rausgekommen ist die letzten paar Jahre aus der SEC. ne? Alleine bei LSU, ne? Und das, die sehen konstant jede Woche Top Receiver und die haben keine Angst, die 1-1 Matchups zu haben.
Also der wurde du siehst, dass sein Vater ihm alles auch schon mitgegeben hat, ne? Wenn er Press spielt, der spielt Skate Technik in Perfection und du siehst, wenn er Skate spielt, wo seine Augen hingehen, da siehst du, dass sein Vater hat den Jungen abgecoacht, ja, unabhängig von allen Physical Traits. Ja, aber deshalb ist für mich, ist er die Nummer 1. So, jetzt habe ich es gesagt. Yes, I said it. Eine Stunde und 47 Minuten später.
Junge. Nächste Woche die erste Hälfte vom Mockdraft. Oh. Warte, wenn es keine Nachrichten gibt, vielleicht auch den ganzen Mockdraft schaffen wir. Das schaffen wir nicht in einer Stunde, ne?
Nein, das schaffen wir nicht. So wie du laberst. Okay,
wir waren noch nie unter einer Stunde. In unseren ganzen Offseason-Folgen waren wir noch nie unter eineinhalb Stunden.
Also es kann uns keiner, man kann uns vorwerfen, dass wir keine Ahnung haben von dem, was wir machen. Es kann uns keiner vorwerfen, we ain't trying. Wir geben Gas.
So, das war's.
Wir haben High Motor. Wir sind High Motor Podcaster.
Jetzt bin ich fertig.
So, du bist fertig. Machst du Mittagsschlaf?
Ach nein.
Jetzt tut er so, als würde er nie Mittagsschlaf. Bist du so ein Mittagsschlaf?
Nein, bin ich überhaupt nicht. Ich habe jetzt ein paar Heimprojekte, die ich noch fertig machen muss.
Ist die Allee fertig? Sind die Bäume gepflanzt?
Fast. Also ja, gepflanzt schon, aber man muss noch ein bisschen schick machen und sowas. Ich meine, so ein paar
Mähkantensteine
ein bisschen platzieren und sowas. Also ich bin gerade richtig drin, ey. Ich bin richtig drin.
Ey, aber 600 Meter ist auch ganz schön lang. So, da hast du ja ein bisschen was zu tun, beidseitig. Ja, aber dann nicht. Nun gut, Herr Werner.
Ich habe so ein bisschen in dieser Offseason, bin ich so ein bisschen der Hobbygärtner geworden für mich.
Sag mal, wie heißt der denn? Jeppe da, da, jeppe, jeppe, jeppe. Oh, die nächste Werbung incoming. Eieiei. Also, liebe Leute, nächste Woche wird gemockdraftet. Dann geht's los. Macht eure Mockdrafts bereit. Vergleicht sie, zerstört uns nicht. Seid ein bisschen nett, weil es ist nur eine Meinung. Wir alle haben keine Ahnung, weil wir den Interviews nicht dabei sind. Aber macht eure Mockdrafts bereit.
Nicht mal die Teams wissen, wenn die einzelnen Teams Mockdrafts machen würden, wüssten die ja nicht mehr, weil keiner weiß, was das andere Team plant. Also, es wird geil. Wir haben noch 2 Folgen bis zum Draft.
Bleibt geschmeidig.
Genau.
Und hört auf, den Björn zu hassen im Internet.
Und mich so oder so, das ist okay. Social Media Takeover bei Alex Rösner. Ihr wisst Bescheid.
Ja, Hashtag Pay the Man, Milf Hunter. Und eine Aubergine.
Mach nicht Wildfanta. Mach nicht Wildfanta.
Eine Stunde 50. So, jetzt halt doch mal an den Rand jetzt. Oder hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Natürlich. Tschüss.